So, rein in die Folge. Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ja.
Eine sehr förmliche und höfliche Begrüßung.
Eine harte Begrüßung.
Aber förmlich.
Hart und förmlich. Hart, aber förmlich mit.
Hart und förmlich.
Louis Klamroth.
Ist ein hart und förmlich ist, hat einen ganz anderen Effekt als nur förmlich.
Ja.
Wenn man förmlich hart ist, ist es eine Nuance der Förmlichkeit.
Also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen sogar ein bisschen freundlicher.
Nee, böser. Das ist so wie so ein Psychopath, der dann sehr sich zu benehmen weiß, aber kranke Sachen sagt.
Ach so. Oder in der
Hannibal Lecter.
Ach so, der wahrt sozusagen die Form und ist, hat die Höflichkeitsform, aber haut einfach Sachen raus, wo du hinterher denkst,
irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht.
Nee, genau.
Kann man sagen in dem Kontext.
Und so haben wir gerade guten Tag gesagt. Hier Hannibal Lecter.
Herzlich willkommen. Wir sind heute zu dritt mit Hannibal Lecter zusammen.
Der sitzt uns im Nacken.
Der sitzt uns im Nacken und wird hier und da mal durchbrechen mit seiner Förmlichkeit.
Mit seiner lechzenden Zunge.
Wir sind die beleuchteten Brüder. Das ist unsere 120. Folge. Ich finde 120 ist eine geile Zahl.
Ja.
Das ist für eine dreistellige Zahl, die sind ja eigentlich eher, haben ja wenig Charakter. Aber
dreistellige Zahlen, haben alle, den sprichst du? Der
eher wenig.
Der 742 sowie der 550.
Ja, 550 ist zu glatt, da könnte man was für empfinden, aber 549 wiederum.
Ist so glatt, dass man was empfinden kann.
Ja. wie bei einem guten Partner oder einer guten Partnerin. Wenn die richtig schön glatt sind.
Ja, ja, ja. 120 Folgen, die beleuchteten Brüder. Es ist der 6. April 2023, 20.52 Uhr bei mir im Keller.
Danke. Du musst ein bisschen, glaube ich, heute mal für die Struktur verantwortlich sein.
Habe ich gerade schon begonnen.
Ja, ich finde das gut. Ich unterstütze das und ich würde mich freuen, wenn du das weiterführst.
Hast du Sorge, dass du sonst ausartest?
Ausarten weiß ich nicht, aber heute war ein so guter Tag.
Ein guter Tag.
Ja, ein sehr guter Tag. Und er wäre noch besser, wenn ich mich jetzt nicht verantwortlich fühlen müsste für die nächsten anderthalb bis drei Stunden.
Fühlst du dich sonst immer ein bisschen verantwortlich?
Ja, ganz doll.
Ich mich gar nicht.
Nee, ich weiß. Deswegen, einer muss den Job übernehmen.
Ja, ist gut. So, lieber Tim, wie geht's dir?
Danke, mir geht's ausgezeichnet.
Hattest du einen schönen Tag, das freut mich.
Ja, ich hatte einen sehr schönen Tag. Ich fasse kurz zusammen.
Bitte.
Ich habe Urlaub seit einer knappen Woche. Das ist sehr schön. Das heißt, ich bin jetzt schon in einem Status, wo man sich so an den Urlaubsalltag gewöhnt hat, so dass man den normalen Alltag so richtig wegschieben kann.
Ja.
Weißt du, das, was meistens so eine Woche dauert und wenn man nur eine Woche Urlaub hat, dann
kommt man da
ist
gar nicht
hin. Oder man ist gerade da und dann geht sofort zurück in den Alltag, was immer sehr frustrierend ist.
Ja.
Also ich bin in diesem Zustand. Ich habe viel ausreichend und immer, wenn ich wollte, geschlafen in den letzten Tagen. Ich habe generell schon ein paar Sachen erledigt, die so auf der Liste waren und hatte heute einen Wellness-Tag, was auch auf der Liste stand.
Sauna.
Das war herrlich.
Mhm.
Und das war gar nicht der Anfang. Der Anfang war eigentlich, dass wir angefangen haben, den Tag damit zu starten, alles so geil durchgeplant zu haben. Wir hatten so ein paar Sachen, die wir noch machen mussten und wir haben das so geil verbunden zu einem teuflischen Gesamtplan und alles hat funktioniert. Es fing damit an, dass wir zum Flughafen gelaufen sind, um uns da ein Mietauto zu holen. Wir mussten aber noch einkaufen, also haben, weil morgen ist Karfreitag, also heute, wenn diese Folge erscheint, herzlichen Glückwunsch Jesus zum Tod. Und dann haben wir da bei Edeka eingekauft, dann haben wir uns ein Auto geholt, um dann zum Baumarkt zu fahren, weil wir Stühle abholen mussten, die wir uns für die Terrasse gekauft haben. Dann haben wir uns noch Feuerholz gekauft in einem anderen Baumarkt, weil
unser Lager nicht mehr hergibt.
Das wirkte mir zu unsicher.
Ja, ist auch tatsächlich dünn. Wir müssen mal eine Aktion machen und einfach richtig eine viel Holz klein machen, damit wir hier für uns und euch einfach einen großen Vorrat haben. Denn der Garten provides plenty, aber niemand ist bereit, hier das mal trocken zu legen.
Ja, vielleicht machen wir das bald mal. Naja, jedenfalls dann die Sachen nach Hause gefahren, Holz nach Hause gefahren, mit dem Auto dann dahin gefahren, wo wir hin wollten, wo wir unseren Wellness-Tag gemacht haben, in der Kellinghusenstraße im Holthusenbad. Sehr schön war das.
Das ist ein schönes Bad, ja, mit dieser Empore, ne?
Genau.
Und das fühlt man sich so griechisch
und
oder
römisch. Das ist, glaube ich, auch schon sehr alt. Da sind ganz viele so alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit Menschen, die safe schon alle tot sind, ja, die aber denselben Löwenspringbrunnen betrachten konnten, wie man heutzutage. Das ist ganz angenehm und ganz lustig, über die Toten nachzudenken. Nee, das war schön. Ich bin ein weichgespülter Sack der Glückseligkeit.
Das ist wunderbar. Und du bist hinten raus dann also auch ein bisschen zeitlich flexibel heute?
Ja, das kann bis 4 Uhr morgens
gehen. Alles klar.
Das wird eine lange Folge.
Das wird eine lange Folge.
Wie geht's dir denn?
Mir geht's fabelhaft.
Herrlich.
Obwohl ich einen richtigen bekackten Scheißtag hatte.
Oh. Okay.
Und zwar, ich zehre noch so ein bisschen von der allgemeinen Glückseligkeit, aber heute war so ein Tag, an dem ich mit richtig viel Zeitaufwand Sachen erledigen wollte, die alle nicht so richtig geklappt haben.
Also genau das Gegenteil von, ja, dem, was ich erlebt habe.
Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was an eurem Plan teuflisch war, aber bei mir hat der Teufel auf jeden Fall mitgespielt.
Ja, du hättest den Planungsprozess mitbekommen müssen, weil das sind immer so nach und nach neue Dinge hinzugekommen, die wir noch machen mussten. Und die sind aber alle wie so Puzzleteile ineinander gefallen.
Aber das ist immer noch nicht sehr diabolisch. Teuflisch ist ja zum Schaden anderer, wenn du wirklich hinterrückst, schemst und plottest.
Nein, teuflisch im Sinne von gut.
Da sind wir wieder bei der Frage, ob es Teufel oder gut ist. Ist jetzt immer. Nee, also bei mir war es wirklich solche Sachen wie, ich will sagen, so eine Scheißsache, ne? Ich hätte es von vornherein wissen müssen. Ich habe eine Überweisung von meiner Hausärztin bekommen. Zu einer HNO-Ärztin.
Ja. Wir sprachen darüber.
Und die HNO-Ärztin wurde mir gesagt, da soll ich auf jeden Fall persönlich vorbeikommen. Denn wenn ich anrufe, dann kriege ich erst einen Termin in 100 Jahren. Aber wenn ich mit dem Scheiner persönlich vorbeigehe, dann geht das
fix. Hat die HNO-Ärztin gesagt oder
hat die Hausärztin gesagt? Weil die hat irgendwie so einen Deal mit den Ärzten in der Umgebung. Naja, ich mache das natürlich einfach 2 Monate nicht, weil ich nicht dazu komme. Also an meinem freien Tag haben die zu und so weiter. Heute habe ich mir endlich die Zeit rausgeschnitzt und dachte, wunderschöner Tag, ich bin gerne draußen, ich fahre da jetzt endlich hin. Ganz knapp vor Schließung bin ich da angekommen. Und dann gehe ich da rein, als erstes hatte ich meine Maske vergessen. Dann stehe ich da im Türrahmen und rufe da so rein, so, hallo, ich habe leider meine Maske vergessen, ich habe aber hier nur eine Überweisung, ich brauche irgendwie einen Termin. Und dann sagen die mir, nee, tut mir leid, Sie müssen um 14 Uhr wiederkommen. Aber sie hatten eigentlich nur bis 13 Uhr auf und danach zu. Aber ich dachte, vor 13 Uhr dachte ich, ja, aber, und dann war irgendwie die Ärztin, musste spontan zu irgendeinem wichtigen Termin oder war weg und dann habe ich gesagt, ja, aber ich brauche doch die Ärztin gar nicht, ich brauche nur einen Termin. Nee, wir sind hier gerade mitten in der Abrechnung, wir können jetzt gar keine Termine machen.
In der Abrechnung, so, die haben die Kasse schon zusammengezählt.
Genau wie neulich, als ich da beim Fundbüro war, weißt du, wo die den Rechner runtergefahren haben. Und man nimmt das denn so hin und dann gehe ich raus und dachte, wait a minute. Ihr seid nicht in der Lage, mal einmal euren Kalender aufzumachen? Super seltsam. Und dann hat sie gesagt, rufen Sie doch einfach um 14 Uhr wieder an. Dann meine ich, ja, aber ich sollte hier extra vorbeikommen und so. Dann meine sie, nee, rufen Sie an.
Kriegen wir hin.
Dann habe ich um 14 Uhr angerufen. Ging nicht. War niemand da. Hat auch den ganzen Tag niemand mehr abgenommen.
Oh Mann, ey.
Und es hat echt viel Zeit gekostet. Und solche Sachen sind heute viel passiert. Dann war ich noch viel zu lange einkaufen.
Warum? Also warum hat es so lange gedauert?
Weiß ich nicht. Weil hier so viele Leute jetzt kommen über Ostern und ich nicht so richtig wusste, was wir brauchen und was wir haben. Und habe ich von allem zu viel geholt. Und da war einfach der Tag vorbei. Ich musste eigentlich auch arbeiten. Ich habe sozusagen eigentlich meine Mittagspause genutzt und wollte schnell dahin. Dann habe ich einen frühen Feierabend gemacht, um noch einzukaufen. Und am Ende ist mir der ganze Tag so ein bisschen um die Ohren geflogen. Aber ich habe trotzdem gute Laune.
Gut.
Unter anderem, nicht nur wegen des Wetters, sondern weil ich vor, egal, ein paar Tagen super früh morgens aufgestanden bin.
Ja.
Weil ich glaube, um 4:45, also für dich ein alter Schlapphut, für mich eine ganz neue Erfahrung. Und das fand ich einfach wieder toll, durch die Stadt zu gehen zu einer anderen Zeit. Andere Leute, weniger Leute, andere Atmosphäre, Natur in der Innenstadt, Vögel statt Menschen, solche Sachen. Gut war das. Also, wirklich, und das hat mich noch viel mehr beflügelt dabei. Ich habe zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in den letzten 8 Jahren ein Buch gelesen.
Oh, wow.
Und ich habe irgendwie eine Empfehlung von einem Bekannten bekommen, den ich ganz selten nur sehe, aber der hatte manchmal, es ist völlig irrational manchmal, dass irgendwie 200 Leute können mir ein Buch vor die Nase halten und sagst, nee, nee, und irgendwann plötzlich, da kommen Sachen zusammen.
Da hat man vorher die richtige Tür aufgemacht.
Genau. so ein bisschen gelockert, ja. Vielleicht der richtige Mensch auf die richtige Art und Weise empfohlen.
Ja.
Und dann war ich bei Thalia in der Buchhandlung und da stand es vor mir. Und dann habe ich zugegriffen auf Gottes Altar und habe mir das die Erleuchtung weggenommen. Und dann habe ich gelesen und habe gedacht, fuck, ich liebe das. Das ist so schön. Die Sprache, ich kann eine Seite lesen und dann halte ich zwei Haltestellen inne, um zu sinnieren über diese geile Sache, die ich da gerade gelesen habe.
Was ist es denn?
Ich weiß nicht, ich kannte die Autorin nicht. Die heißt Gabrielle Sevin. Z-E-V-I-N. Wie würdest du das aussprechen? Das ist Amerikaner.
Seven.
Gabrielle Seven.
Das ist Amerikanerin.
Gabrielle 8, Gabrielle 9, Gabrielle 10. So. Und die hat das Buch Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow geschrieben. Und das lese ich jetzt. Und es ist fantastisch und ich liebe es. Und ja.
Und was überwiegt aktuell noch? Die freudige Erkenntnis, dass du ja noch diese andere Alternative hast, deine Zeit mit etwas, was du liebst, beschäftigen zu können? Oder der Ärger darüber, dass das in den normalen Alltag nicht so auf die Art so integrierbar ist, wie du dir das wünschst?
Ist es. Ich könnte einfach weniger Videospiele spielen oder andere Sachen.
Ja, aber das willst du ja auch nicht, weil das gibt ja auch ganz viel.
Ja, eine Zeit lang habe ich ein bisschen, habe ich doch neulich, haben wir darüber geredet? Mit irgendjemandem habe ich darüber geredet, dass ich so viele Sachen machen möchte. Ja, haben wir drüber geredet, dass wir zu dritt sind. Ja. Und dass ich das was Schönes finde. Ja. Also es ist doof, dass ich die Zeit nicht dafür habe, aber ich finde es schön, dass es so viele Dinge gibt, die ich einfach richtig toll finde. Und dann habe ich heute ein Video auf YouTube gesehen, 5 Minuten lang oder 6 oder 7, ist scheißegal, von einem Typen, der mega sympathisch ist, der ein Video darüber gemacht hat, dass es Dinge gibt, die er richtig toll findet und die wollte er teilen. Das waren ganz unterschiedliche. Ein YouTube-Video, das er gefunden hat, irgendeine alte Szene aus dem Film, die er total lustig fand, über die er sich mit seinem Freund erinnert hat. Und der Charakter dieses Videos war so anti-Internet. Das war so rein positiv auf die Welt schauen und sich an Dingen erfreuen. Und das hat, ja.
Eine schöne innere Haltung. Bist du ein FOMO-Typ?
Nein. Nicht in, also das Wort wurde ja für einen bestimmten Fear of Missing Out übrigens erfunden. Für einen Effekt von Leuten, die sozusagen ständig davon getrieben sind, Angst zu haben, zu verpassen und immer vorne mit dabei sind und so. Und ich war früher immer derjenige, der als erstes auf Partys war und als letztes gegangen bin. Also insofern kenne ich das schon, aber eigentlich auch eher positiv gedreht. Im Sinne von, ich will möglichst viel mitnehmen, aber ich hadere nicht damit, dass ich ständig was verpassen könnte.
Ja, dann bist du es einfach nicht.
Weil ja, ich bin es einfach nicht. Ich bin es einfach nicht.
Also
ich
du bist bin, nicht eine positive...
Ich bin Genuss auf Not Missing Out.
Erst hast du es eingeleitet wie eine andere Form des normalen FOMOs und es am Ende kommt raus, es ist das Gegenteil.
Ja. Enjoyment, joy of not missing out.
Ja.
Jonmo.
Du kannst dich an den Dingen erfreuen, die du erlebst und verinnerlichst und mitkriegst.
Ja.
Was ist nun passiert?
Die Bluetooth-Box ist ausgegangen.
Ah ja.
Weil sie nicht benutzt wurde.
Gut, dann brav. Maschine, gut gemacht. Aber wenn es Dinge gibt, die du verpasst, kannst du damit sehr gut umgehen.
Ja.
Ja, das ist dann einfach nein, du bist kein FOMO-Typ.
Ich bin kein FOMO-Typ.
Ich glaube, das ist ganz doll katalysiert worden von Netflix und Konsorten.
Mhm.
Weil am Anfang, also ich kenne ja selber noch die frühe Zeit von Netflix in Deutschland, da gab es, die haben mir so ein paar Serien eingekauft, aber so von diesen Netflix-exklusiven Produktionen, die ja eine ganz neue Art von Fernsehen und Serie irgendwie möglich gemacht hat oder irgendwie das Ding Serie auf den nächsten Step ganz doll mitgehoben hat. Da gab es am Anfang ja nicht viel von.
Richtig.
Da hatte man,
wie krass das Medium den Inhalt verändert hat.
Ne? Ja, richtig.
Von dem Inhalt über Mann.
Richtig. Und also, weiß ich nicht, Orange is the New Black ist ja einer der allerersten irgendwie nach House of Cards und so. Und da
allerersten was?
Netflix-Serie.
Also Netflix-Produktion.
Netflix-Produktion. Und da kann man ja, also damals konnte man, das hatte man noch so einen Überblick. Man hatte so überall mal reingeguckt und dann kam eine neue Serie, hat man die auch noch irgendwie noch mitbekommen und dann wurde die Schlagzahl irgendwann so krass von neuen Serien, die immer überall so eingestreut und besprochen wurden, sodass man dachte, naja, also wenn wenn es jetzt nicht 100 Millionen andere Sachen geben würde, würde ich da auch mal reingucken, ja, allein irgendwie mal einen persönlichen Eindruck zu bekommen. Und das ist einfach heutzutage, jetzt wo auch noch diese ganzen anderen Player noch mit dazugekommen sind, komplett unmöglich geworden. Ich glaube, dieses Gefühl von wegen, oh, da wird drüber gesprochen, ich möchte mitreden können, aber ich habe
einfach nicht so viel Zeit. Dieses Schulhofding, ne? Alle gucken eine Sache, alle haben, es gibt irgendwie die angesagten 5 Bands, es gibt die Serie und die Abendshow und so. Ja,
nur dass es nicht die angesagten 5 Bands sind, sondern die angesagten 280 Serien.
Ja.
Und da mitzukommen, kann Leute unter Druck setzen.
Aber dieses Überwältigungsgefühl kenne ich auch. Ich mag das auch nicht, dass es so viele Streaming-Anbieter gibt. Ich kenne das ganz doll von Videospielen, dass ich mich ganz lange bestimmte Bereiche gar nicht getraut habe. Ich habe früher sozusagen immer gesagt, in dem Bereich kenne ich mich aus und da und das andere gucke ich mir gar nicht erst an, weil ich sonst drowne in the shit. Und,
du hast deinen Tellerrand aus Sicherheitsgründen etwas höher gebaut.
So ist es.
Und bewusst.
Sehr genau. Und wenn man dann irgendwann dann doch über den Tellerrand krabbelt, dann merkt man vielleicht irgendwann, okay, ich kann hier auch langsam schwimmen und das klappt auch und das ist auch schön. Aber das dauert immer ein bisschen, bis man sich darauf wirklich einlassen kann. Und so ähnlich ist es auch mit, dass ich einfach ganze Sachen komplett ausspare. Ich lese keine Animes. Das Prinzip. Und da gibt es bestimmt auch einfach tolle Sachen drin, ja, aber dazu müsste man sich dann da auch wieder noch in noch was reinbohren und so. Und jetzt mit den Büchern, ich könnte mich auch ärgern, dass ich jetzt 8 Jahre lang keine Bücher gelesen habe, was ich alles verpasst habe. Wenn ich auch mal von so einem Buch, wenn ich eins lese, zehre ich da jahrelang von. Einfach weil da so viele Ideen in meinem Kopf entstehen und dann kann ich das referenzieren und so weiter. Und ich könnte jetzt, hätte jetzt 8 Jahre lang ständig tolle Bücher lesen können, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe, sondern freue mich einfach, dass ich jetzt richtig viel Spaß daran habe, dieses eine Buch zu lesen.
Ja.
Ob das jetzt die Leseleidenschaft lostritt oder nicht, ist dann irgendwie erstmal egal. Aber es ist schön.
Carpe diem einfach. Ich wollte noch irgendwie einen englischen Fluch mit reinbauen, völlig ohne Not. Aber wo wir gerade dabei sind, ganz kurz, weil eine solche Serie, die mich häufig aufgesucht hat in anderen Podcasts, in vielen anderen Podcasts, war The White Lotus.
Ja.
Und ich habe die jetzt geguckt, beziehungsweise mir fehlt noch die letzte Folge der letzten, also der zweiten aktuellen Staffel. Und das war auch so eine Serie, da habe ich so viel drüber gehört, dass ich irgendwie auch so eine Erwartungshaltung hatte, die wahrscheinlich gar nicht erfüllbar gewesen ist. Ist eine sehr, sehr gute Serie, aber ich kann nicht ganz verstehen, warum sie so einen krassen Praise bekommen hat. Aber
weiß ich nicht, ob ich davon überhaupt schon was gehört habe.
Das ist dadurch irgendwie viel besprochen worden, weil Jennifer Coolidge eine Hauptrolle spielt. Manchen Menschen besser bekannt als Stiflers Mom aus American Pie. Oder die Nachbarin bei Two Broke Girls.
Mhm. Ja.
Ja. Weil die mit irgendwie fast 60, die sie jetzt ist, irgendwie zum ersten Mal so richtig für ihr schauspielerisches Talent gefeiert und wahrgenommen wird.
Nicht so wie bei Stiflers Mom.
Nicht so wie bei Stiflers Mom, genau. Und die ist jetzt gerade irgendwie der Everybody's Darling in Hollywood und hat irgendwie einen Emmy gewonnen oder so oder sowas für diese Serie. Und deswegen wurde die viel besprochen. Ist eine Empfehlung, aber nicht zu viel erwarten. Aber dein Interesse ist gar bei null, deswegen...
5.
Bei 5? Von 100.
Ja.
Du hast kein Wow, allein deswegen. Daran scheitert es ja bei dir wahrscheinlich schon, weil du nicht bereit wärst für eine Serie. Wobei sie von den Parametern irgendwie gut in deinen Serienalltag passen würde. Mit einer Staffel, 6 Folgen, die zweite hat glaube ich 7. Und eine Folge geht so zwischen 50 und 60 Minuten.
Ja.
Kann man mega gut weggucken.
Wir gönnen uns gerade mal wieder eine Pause von The Crown und gucken die letzten Folgen weg von dem Tatortreiniger, die immer noch so rumlagen. Wir haben das immer mal wieder über Jahre locker ein paar Folgen geguckt. Und ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie gut diese Serie geschrieben ist und auch gespielt ist. Das ist eine der besten deutschen Serien, die ich kenne.
Ja.
So gut.
Das kann ich unterschreiben. Ich kenne auch die alle Folgen tatsächlich. Da irgendwann, die haben irgendwie auch so einen komischen Veröffentlichungsturnus, dass dann irgendwie gefühlt 3 Jahre nichts kommt und dann kommen 2 Staffeln im Dreivierteljahr.
Die bestehen aber nur aus 3 Folgen oder
genau.
So.
Genau.
Ja.
Das ist alles.
Aber ich habe auch den Eindruck, sie wird tendenziell eher besser hinten raus noch. Also jetzt wir sind jetzt in der letzten Staffel, die veröffentlicht wurde, ich weiß nicht, die 7. Richtig tolle, kluge Folgen, die auch irgendwie alle Themen, ich finde das so erstaunlich, dass die es immer schaffen, so ein Thema zu nehmen. Und wir sind da erstmal so ein bisschen in der Stereotypen-Diskussion, aber sie werden immer zwei Betrachtungsweisen voll gerecht.
Schön, also ja.
Die stellen so zwei Blickwinkel gegeneinander. Er clasht halt mit seinem ganzen Currywurst- und HSV-Gehabe mit irgendeiner krassen Kunstgaleristin aufeinander. Jetzt könnte man einfach die Kunstgalerie-Welt durch den Kakao ziehen, aber machen sie nicht. Sondern das hat halt auch was. Und dann irgendwie ist das gut. Und er ist so wach und offen und neugierig und ist schon eine, so die Art, wie seine Figur geschrieben ist, kenne ich sonst nicht. So. Er ist nicht einfach nur leer und saugt alles auf, sondern er hat so ganz dolle Meinung und ganz dolle Werte, aber er ist irgendwie...
Das mit Ditsche.
Ja, der ist ja einfach nur ein... Nee.
Ditsche ist ja... Er hat auch seine Werte.
Ja, aber Ditsche ist ja sozusagen, dem guckst du zu, der gibt dir nichts. Der ist sozusagen lustig als Figur, die du betrachtest, weil er halt so ein skurriler Typ mit skurrilen Theorien ist. Aber Shorty hat halt richtig was über die Welt zu sagen. Also ich mag Ditsche auch total gerne.
Ditsche hat aber auch der Welt was zu sagen. Und also sogar, eigentlich ist es doch das Hauptding, dass er der Welt was sagt.
Ja, aber alles egal.
Nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Lass uns mal das Thema...
Ja, bitte. Serienempfehlungen können immer ein bisschen, gerade für Leute, die es kennen oder die kein Interesse haben,
sehr langweilig sein. Dann ein ganz kurzer Fun-Fact, ein wissenschaftlicher Fun-Fact, den ich gelernt habe, den möchte ich einmal kurz loswerden. Könntest du schätzen... Ich weiß, du schätzt nicht gerne, aber probier es einmal.
Oh, ich schätze gerne.
Was glaubst du, die ISS?
Ja, ich schätze nicht gerne.
Wie schnell ist die unterwegs?
Weiß ich nicht. Also ich habe gar keinen... Ich habe auch nicht eine Vermutung, denke, boah, das ist schnell oder boah, das ist langsam.
Also auf kosmische Distanz ist es wahrscheinlich super langsam, aber auf irdische Distanz ist das extrem schnell, nämlich 7,7 Kilometer pro Sekunde. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest dich mit 7,7 Kilometern pro Sekunde auf der Erde fortbewegen. Das ist mega, mega schnell.
Ja, wie viel km/h sind das?
Ich wäre in einer Sekunde von hier bei der Arbeit.
Ja.
In einer Sekunde.
Wie viel? 3600 Sekunden hat eine Stunde, ne? Also 7 Kilometer mal 3600?
Jetzt sowas darfst du nee. Nicht fragen. Weder ob
doch, das natürlich.
Richtig ist, noch was dabei rauskommt.
Das müsste 7 mal 3600 sein. 25.200 km/h. Kann das sein?
Ja, ich denke, das kann sein.
Also eine Stunde hat 3600 Sekunden. 60 mal 60.
Ja. Das stimmt.
25.000 km/h flitzt die um unseren Erdball herum.
Ja.
Wenn so du da drin bist, abgefahren. Merkst du davon nichts.
Nee.
Dann chillst du da und saust einfach krass überschallmäßig
aber
durch die Gegend.
Ich weiß nicht, ist die Erdrotation nicht auch vergleichsweise schnell? So von den km/h? Das ist
ein Ball, der sich ziemlich schnell bewegt.
Und genau, und wir merken davon ja auch nichts.
Ja, ja, das finde ich auch immer geil. Es gibt, kennst du Randall Munroe?
Wie, noch was?
Randall Munroe.
Nein,
das ist der nicht. Typ, der diese Strichmännchen-Comics macht, XKCD. Einfach so Strichmännchen, ganz viel so mit Computer, Mathematik und Naturwissenschaften.
Ja,
und so.
Ich glaube, ich habe es vor Augen.
Super lustig. Der hat inzwischen schon das zweite Buch davon geschrieben, das heißt What If. Und da kriegt er immer so Fragen von Leuten, die sagen, was würde passieren, wenn die Welt mit einem Mal zum Stehen kommt.
Oh, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Und der beschreibt er das.
Alle würden sterben.
Ja, aber auf welche Art und Weise,
ja, ist ja interessant. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Interessant. Und dann möchte ich noch einen Callback machen und dann muss ich auch noch eine kurze eigene Geschichte erzählen, aber erstmal der Callback. Mir ist angetragen worden von mehreren Seiten,
ja,
nach Genuss ist einer unserer vergangenen Podcast-Folgen. Da haben wir über Umzüge gesprochen und ich war am selben Tag auf einem gewesen, oder einen Tag davor, keine Ahnung, und habe noch gesagt, dass der nicht so gut vorbereitet war wie mein eigener.
Ja.
Da habe ich sehr ausführlich drüber gesprochen, wie viel besser unser Umzug vorbereitet gewesen ist. Jetzt wurde ich darauf hingewiesen, dass ich im Zuge dessen vielleicht noch nachtragen müsste, dass ungefähr ein Drittel der Zeit unseres Umzuges es kein Umzugswagen gegeben hat. Und es unklar war, ob noch einer zu bekommen ist am Samstag, ja, am Monatsende.
Guter Nachtrag.
Ja, da wurde ich, haben einige Leute gesagt, Moment mal, das gehört doch irgendwie auch zu einer guten Umzugsorganisation, dass es einen Umzugswagen gibt.
Aber du hast nur an alles gedacht, was sozusagen davor mit Packen, genau, und sowas, ne?
Ich dachte, wie es aussieht, wenn man da reinkommt und so.
Sind es noch sieht wirklich toll aus, aber wir kriegen es einfach nicht weg. Schön mit den Schleifen um den Kartons.
Ja, da hätte man drauf kommen können, dass am letzten Samstag im Monat vielleicht es gar nicht so einfach ist, umzugsweise.
Da sieht man mal, man bereitet vor und am Ende stolpert man über ein Detail und das reißt alles weg.
Großes Detail, wichtiges
Detail. Großes Detail. Können Details groß sein? Können sie, oder? Weiß ja, ich nicht.
Sicher.
Naja, bei Details sagt man ja, redet ja immer so über Feinheiten, Kleinigkeiten, Nuancen.
Aber ist nicht Größe auch eine Nuance?
Alles klar, guter Konter. Pass mal auf, du hast erzählt, dass Bäume soziale Meister sind und dass sie kommunizieren. Mhm. Kennst du Checker Tobi? Mhm. Checker Tobi ist so ein Typ, der so ein Kindersendung macht und auch einen Kinderpodcast macht.
Ach doch, da haben die bei Baywatch Berlin mal drüber gesprochen, deswegen gibt es dann in unregelmäßigen Abständen die Rubrik Die Checker-Fragen.
Genau.
Wo man dann an die drei per Instagram Fragen stellen kann, die man nicht ergoogeln kann.
Ah, ja.
Und dann müssen die Stellung nehmen.
Ist gut, können wir auch mal machen. Und Checker Tobi hat eine ganze Folge über Bäume gemacht, einen Podcast. Ich finde das, ist egal, wie ich das Format finde. Auf jeden Fall wurde das sehr ausführlich, da wurde nämlich die Checker-Frage gestellt, können Bäume sprechen?
Mhm.
Und dann wurde das von so einem
Sprechen oder Kommunikation?
Sprechen. Das ist ja, sprechen. Ein Kind hat gefragt, sprechen. Und dann ging es natürlich um Kommunikation. Und dann haben die so einen Baumexperten angerufen.
Ja.
Und der hat voller Leidenschaft für Bäume darüber geredet, dass die sich zum Beispiel warnen. Wie du jetzt erzählt hast, dass der Borkenkäfer kommt und so weiter. Und das war damals schon irgendwie ganz interessant, wie du das erzählt hast. Aber von Checker Tobi aufbereitet, habe ich nochmal gedacht, wow, das sind soziale, also da hatte ich denselben Effekt wie du.
Ja.
Soll ich nochmal nachtragen, dass das jetzt auch bei mir so richtig angekommen ist.
Dann würde ich vorschlagen, dass du vielleicht versuchst, einen Podcast mit Checker Tobi zu machen, wenn er viel besser als in der Lage ist. Checker Tobi,
mit dem Baumtypen.
Achso, mit dem Baumtypen, na gut, dann mit dem.
Ich glaub, wenn der Beste in der Lage ist. Mit dem kann ich, glaube ich, nicht mehr so viele Themen reden wie mit dir.
Du wolltest doch immer schon mal einen monothematischen Podcast haben. Es geht in jeder Folge um Bäume. Heute Nadelbäume.
Da sterbe ich aber.
Da stirbst du.
Ja. Oh. Da sterbe ich.
Na gut.
Ich habe ganz viele Sachen eigentlich noch zu erzählen.
Ein Callback hattest du noch, hast du gesagt.
Das war der Callback, die Bäume.
Ach, die Bäume war da.
Die Bäume. Und dann wollte ich noch dir einmal ganz kurz erzählen, bevor du zu deiner Sache kommst und du hast auch noch ein Päckchen vor dir liegen.
Ja, richtig.
Ist auch ein Callback. Das Päckchen ist ein Callback. Und zwar, heute habe ich im Supermarkt gesehen, Fanta Fragezeichen.
Fanta als drei Fragezeichen.
Nee, Edition. Fanta ein Fragezeichen. Also die
Fanta?
Nee, Fanta Sorte Fragezeichen. Und du kennst es vielleicht, dass gerade sowas wie Fanta oder Kaugummis oder so, die heißen dann irgendwie Tropic Melon oder sollen nach irgendwas schmecken. Und dann isst man das. Und wenn du aber einen Blindtest machen würdest und sagen würdest, welche Geschmacksrichtung, das würdest du niemals rauskriegen. Das ist halt einfach irgendeine künstliche Scheiße und die nennen das halt irgendwie. Und Fanta hat den genialen Marketinggedanken gehabt. Wir haben so viele Bullshit-Sorten, wo wir den Namen gewürfelt haben. Lass uns doch einfach mal das zum Marketing-Ding machen und die Leute einfach raten, was es ist. Was glauben Sie denn, was das für eine Sorte sein könnte?
Ist das so gedacht oder hast du dir das so überlegt?
Ich habe mir das sozusagen rückwärts so überlegt.
Mhm.
Gedacht ist es halt einfach und es funktioniert, hätte fast bei mir funktioniert. Ich habe nur gesehen, es war Zero Zucker und ich kaufe nichts mit Zero Zucker. Die können wir mal. dass du halt denkst, oh, curious, krass, vielleicht kriege ich das raus. Das ist eine Herausforderung.
Mhm.
Damit kriegen sie dich.
Mhm.
Du willst wissen, was es ist. Und dann redest du. Und dann lässt du deine Freunde probieren und sagst, ja, was glaubst du, was es ist? Drachenfrucht. Boah, nee, Drachenfrucht ist irgendwie anders. Das ist, weiß ich nicht, Papaya.
Honigmelone.
Und es ist lila. Und vielleicht ist das nur eine Distraction, dass es lila ist. Oder vielleicht ist aber auch wirklich was mit lila zu tun. Und das finde ich ganz schön guten Marketing-Move von Fanta.
Stößt mich komplett ab. Also das ist erreicht bei mir genau das Gegenteil. Wenn ich weiß, was ich kriege, kaufe ich es auch nicht.
Ja, das ist...
Ich habe zu viele enttäuschende Wundertüten in meinem Leben gekauft.
Ja, Wundertüten ist auch ein scheiß Konzept.
Ist immer enttäuschend.
Das ist was anderes. Bei Wundertüten weißt du, dass das, was drin ist, niemals das wird, was du bezahlst. Also du kriegst nie mehr,
als nicht
du
als Kind.
Für den Euro bezahlst.
Als Kind ist man sich dessen doch, ich war kein kluges Kind. Mir war das alles nicht bewusst. Ich wusste das.
Die waren immer scheiße.
Ja, immer. Immer scheiße.
Genau wie Knallbonbons.
Ja.
Genau dasselbe.
Ja, richtig. Und deswegen kaufe ich nur noch, was ich kenne.
Es gibt sowas auch übrigens für erwachsene Wundertüten. Es gibt manchmal so, es gibt so, so einen Shop, der heißt Oil and Vinegar. Die verkaufen ganz viele verschiedene Öl- und Essigsorten. Und auch so dann irgendwie Gewürzkram, die du in Öl zu einer Tinktur mischen kannst. Und dann bricht der Vesuv aus oder so. Und die haben Wundertüten, wo du einfach eine Tüte hast, die kostet 10 Euro oder 15 Euro und du weißt nicht, was drin ist. Das finde ich geil.
Aber da ist dann Öl und Essig drin.
Ja, irgendwelche Produkte Sachen. Von denen.
Okay, aber das unterstreicht meine These, die ich schon lange habe, aber noch nie laut ausgesprochen habe. Alle Öle sind gleich. Ich glaube, alle Öle sind gleich. Also, okay, Sesamöl schmeckt ja, nach Sesamöl.
Okay. Dann hätte ich jetzt gleich als Beispiel genommen. Olivenöl und Rapsöl wirst du auch unterscheiden.
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Machen wir gleich mal einen Blindtest. Nach der China-Pause, wenn ich da oben die Bagaluten reingelassen
habe. Okay, wir müssen heute noch Bagaluten reinlassen, deswegen wird es noch die China-Pause geben. Wir sollen uns einen neuen Jingle überlegen, wurde schon angemahnt.
Wegen Rassismus?
Ja, wegen Rassismus.
Aber der Jingle ist nicht rassistisch, nur dass wir ihn China-Pause nennen.
Ja. Ist doch egal, was davon.
Wir können doch den Jingle lassen und
wir ändern den Namen.
Wir ändern den Namen. Pause. Ne? Problem solved.
Das ist auf jeden Fall der geringste Aufwand. Gut.
Wir können auch einen neuen Jingle nehmen, das ist die Chance.
Du bist der Master der Loopholes.
Ja. Wie wär's, wenn wir selber einkombinieren namens komponieren?
Ich hab schon einen im Kopf.
Okay.
Muss man nur mal
das
machen.
Das ist gut.
Was denn?
Wir können verschiedene machen und dann wechselt die immer mal so durch.
Das geht
so
auch.
Wie Olli Schulz das immer macht.
Ja.
Der komponiert ja auch welche.
Ja, aber die wiederholen sich alle immer wieder. Ja, macht nichts, ne? Kann man machen. Muss ja nicht immer neu sein. Ich wollte erzählen, neulich habe ich geschlafen.
Geil.
Also normaler Nachtschlaf. Und ich bin aufgewacht, mitten in der Nacht, wegen etwas, wegen dem ich sonst nie aufwache, weil mir das nie passiert. Früher ab und zu mal, aber jetzt seit Jahren schon nicht mehr. Nee, das passiert oft.
Nie.
Nee?
Ich werde nie vom Pinkeln wach.
Ah, ich werde ja immer einmal von den Katzen geweckt und dann merke ich auch immer, dass ich muss und dann gehe ich natürlich auch.
Das ist bei mir auch mit den Kindern so. Wenn die pinkeln müssen, gehe ich auch.
Und dann ist es auf jeden Fall safe, der Abend, die Nacht geht. Naja, jedenfalls bin ich davon aufgewacht, dass mir krass der Arm eingeschlafen ist, weil ich da irgendwie drauf lag.
Ja.
Und zwar muss ich, das war so eine geile Situation. Ich lag auf dem Bauch und merkte schon, ich lieg nicht so richtig bequem. Aber ich bin so im absoluten Halbschlaf. So ein krasser Dämmerzustand war ich und merkte aber, irgendwas ist komisch. Und dann wollte ich meinen rechten Arm bewegen und konnte es nicht.
Ja.
Ich konnte meinen Arm 0,0 bewegen.
Ja.
Das war super gruselig. Und dann habe ich relativ schnell gecheckt, okay, der ist wohl eingeschlafen. Ich muss mich irgendwie anders hinlegen. Um mich aber anders hinzulegen, hätte ich mich quasi mit der Armseite, die eingeschlafen war, einmal abstützen müssen, weil der halt so unter meinem Leib begraben lag. Und dann musste ich mit meiner linken Hand unter meinem Körper nach dem Arm suchen, weil ich auch nicht wusste, wo der war. Weil ich ihn nicht mehr gespürt habe. Ich habe meinen Arm verloren und ich musste mit meiner anderen Hand den eingeschlafenen Arm suchen, um den so ein bisschen rauszuschieben, damit da wieder Blut reinlaufen kann, damit ich mich bewegen kann.
Geil.
Das war so krass. Aber
warum konntest du mit der anderen Arm nicht abstützen?
Weil ich zu müde war vielleicht oder weil ich einfach so...
Also
komisch da drauf lag.
Ich habe mich schon oft gefragt, was passiert eigentlich, wenn man das zu lange nicht merkt? Ist dann irgendwann, wenn da keine Blutzufuhr reinkommt, nicht mal ein Schaden, der entsteht in den Fingern?
Ja, wenn dein Gewebe zu lange unterversorgt ist, dann stirbt es ab.
Ja, und was kann man, also wieso passiert das nie?
Weil man es merkt vorher, bevor das
davon
passiert.
Weil man davon aufwacht.
Das ist so, wie wenn du jetzt zum Beispiel dir eine Challenge setzen würdest, du wirst jetzt 24 Stunden lang 10 Liter Wasser trinken und nicht pinkeln gehen.
Mhm.
Bevor dein Körper tatsächlich Schaden nimmt, kannst du es nicht mehr halten.
Okay, oder nicht atmen.
Oder nicht atmen, irgendwann atmest du ein.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es möglich ist, sich mit Luft anhalten umzubringen.
Das wäre sehr einfach.
Ja, das wäre schon groß in Mode gekommen.
Mhm.
Genau, und ich glaube, dass, also es kann ja sein, es könnte ja sein, dass du irgendwie eine neurologische Erkrankung hast, eine Hemiparese und einfach auf der einen Körperhälfte sowieso nichts spürst.
Ja.
Und dann liegst du da drauf.
Ja.
Dann würde das passieren.
Schwierig. Irgendwann. Ich habe es einmal gehabt, dass mir beide Arme eingeschlafen sind.
Im Schlafen, also beim Schlafen?
Ja.
Und dann?
Das ist, dann wabbelst du wie so ein Fisch. Wirklich.
So ein Fisch am Land.
Und dann irgendwann, das ist halt nicht so schlimm bei beiden gewesen, irgendwann kriegst du es halt so hin, dass der eine, und dann kannst du dem einen den anderen. Und ich finde das immer ein bisschen lustig und ein bisschen gruselig.
Ja, ich habe das lange nicht mehr gehabt. Ich dachte, das ist so ein Jugendding.
Ich habe das häufig.
Häufig? Mhm. Wie oft im Monat?
Boah, ich würde sagen, alle 2 bis 3 Monate.
Ah ja, das ist häufig. Na gut. Ja, das wollte ich irgendwie erzählen, bitte.
Jetzt darfst du ein Geschenk auspacken.
Ich muss dazu sagen, ich kam hierher vor dieser Aufnahme und es war schon auf dem Tisch ein kleines eingepacktes Geschenk. Ich fotografiere es.
Ich kann dazu noch sagen, du kannst gleich auch mal ertasten und überlegen, was es sein könnte. Es hat einen Bezug zum Podcast, glaube ich.
Du hast ja gerade gesagt, es ist ein Callback.
Das Geschenk. Ich glaube, es ist ein Callback. Und es ist aber so, ich habe das gesehen, was da drin ist. Und dann habe ich mich erinnert daran, dass wir darüber gesprochen haben. Und dass du nicht so richtig wusstest, dass es das gibt oder so ähnlich. Und dann habe ich aber nicht mehr gewusst, ob es dieses Gespräch wirklich jemals gegeben hat.
Okay.
Oder ob ich mir das alles ausgedacht habe. Und das wirst du jetzt sehen, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich erinnere mich nicht mehr an die Details.
Hast du das selber eingepackt?
Ja.
War das Band, also hast du es zu kurz abgeschnitten, dass du das Band...
Nee, ich habe es nicht abgeschnitten, es war noch über.
Das war noch, okay.
Es sah so hässlich aus, als ich es nur eingepackt habe, dann dachte ich, packe ich noch eine schöne Schleife drum. Und dann konnte ich aber keine Schleife mehr mitmachen, weil es zu kurz war, der Rest. Und dann habe ich es unten zusammengeklebt, sodass es von oben ganz schick aussieht.
Ja. Schlecht. Das hast du sehr schön erklärt. Dankeschön.
Der Meister der Oberflächlichkeit.
Also es hat ungefähr... Die Größe, es hat die Größe und auch ein bisschen die Form, die ein Babybell haben sollte.
Ja.
Also einfach ungefähr 4-mal so groß wie oder 3-mal so groß wie ein normales Babybell.
Ich habe an Portobello Mushroom gedacht jetzt. Oder eine Handgranate von der Größe auch. Nur flacher.
Und es ist so ein bisschen, also es lässt sich ein bisschen eindrücken. Als wäre es irgendwie, ja, Hartkäse. Fühlt sich ein bisschen an.
Ich habe dir Hartkäse gekauft.
Und du wusstest nicht, oder ich wusste nicht, dass es das gibt.
Nee, neues Konzept. Und ich bin mir nicht, vielleicht erinnerst du dich auch nicht mehr daran, dass wir darüber gesprochen
haben. Das scheint ja schon lange her zu sein.
Es ist lange her.
Seit wann hast du das?
Woche, halbe Woche. Okay.
Es ist ein riesiges Babybell.
Nicht schlecht. Nicht schlecht, hat sehr gut funktioniert.
Super gut funktioniert. Du hast gesagt, das heißt Bombell.
Ja, sowas. Das war ein Irrtum. Es gibt Bombell, der ist gelb oder gab es zumindest früher.
Ja.
Ich wusste aber nicht, dass es auch den Babybell in groß gibt. Und du hast mir das nicht geglaubt, dass es das gibt, ne?
Na, ich habe gesagt, dass ich das nicht kenne und dass ich das so gerne hätte.
Der hätte, genau.
Geil. Ein riesiges Babybell.
Und so war es, genau. Ich habe dir erzählt, dass es gibt, aber dann war ich mir nicht mehr sicher, ob es das wirklich gibt. Und dann habe ich es im Supermarkt gesehen und war mir aber nicht mehr sicher, ob du das wirklich in Frage gestellt hattest, dass es gibt. Und in diesem Wald der Unsicherheit habe ich mich befunden und habe einfach das gemacht.
Und wie doll hast du dich gerade gefreut, als ich die Größe mit oder die Form erklärt habe mit die Größe, die ein Babybell haben sollte?
Ich hatte große Mühe, es zu verstecken.
Ist dir gut gelungen.
Ja, ich bin auf den Portobello Mushroom ausgewichen.
Ja, den ich immer noch nicht kenne.
Das sind diese großen Pilze, die manchmal auf so Burgern drauf sind, so Pilzburger, ach, die wo so ein großer Pilz drauf ist.
Die so eine Art auch Fleischersatz sein sollen?
Ja.
Ja, dann weiß ich. Auch ganz geil. Die können, wenn die gut gewürzt sind, mega lecker sein. Geil, dankeschön.
Gibt es bei dem Geister-Edeka hier. Also nicht dem Scheiß-Edeka, sondern dem Geister-Edeka im Grundstückscenter unten. Im
Wieso ist es der Geister-Edeka?
Den habe ich mal so oder ich mit unserem gemeinsamen Nachbarn zusammen entwickelt, weil ich fand, dass da immer so wenig Leute sind. Das ist so ein großer, teurer, fancy Supermarkt.
Ja.
Aber da ist nie jemand drin.
Stimmt überhaupt nicht.
Das sagt unser gemeinsamer Nachbar auch, dass das nicht stimmt.
Ja.
Deswegen hat er dann gesagt, der Edeka, den du immer als den Geister-Edeka benannt hast, den ich nie als Geister-Edeka benannt habe, sondern das war so eine kooperative Schöpfung des Wortes.
Verstehe.
Für mich ist es der Geister-Edeka, da ist nie jemand. Immer leer. Da gibt's den.
Okay, gut zu wissen.
Ganz hinten links, ganz durch, wo das Lager ist.
Ja, ich kann mir vorstellen.
Auf der linken Seite.
Ich kann mir vorstellen, wo. Sehr, sehr cool. Danke sehr.
Sehr gerne. Geschenke auspacken im Podcast mit Tim und Benny.
Ich habe so viele kleine Sachen und ich habe auch ein paar mega große.
Aber ist denn eigentlich irgendwas noch...
Kurz, die Handynotiz zu der Geschichte eben heißt Arm eingeschlafen, Punkt. Erstmal gesucht.
Ist denn eigentlich irgendwas, worüber wir sprechen müssen aktuell?
Ach Gott, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Trump vor Gericht. Weiß ich nicht, gibt's nicht
KI
viel zu
übernimmt
sagen.
die Welt. Dortmund ist am Boden.
Bayern ist am Boden.
Naja. DFB-Pokal, wen interessiert denn der?
Weiß ich nicht. Ich fand die ganzen Memes gut, wo suggeriert wurde, dass Tuchel jetzt wieder gefeuert wird. nee, weiß ich nicht. Bin ich. Ich hab Urlaub vielleicht. Ich glaube, ich kriege in meinem Urlaub etwas weniger von der Welt mit als in meinem Alltag sonst. Mhm. Was ganz schön ist. Also nicht nur Urlaub von der Arbeit, sondern auch ein bisschen Urlaub vom Doomscrolling.
Ja. Also du hast ein Twitter. Entgiftung gemacht.
Ja, das ist spannend. Ich habe, das habe ich auch mir vor längerer Zeit mal als Handy-Notiz aufgeschrieben. Ich mache jetzt seit einiger Zeit einen Twitter-Detox und zwar einen buchstäblichen, dem ich seit einiger Zeit versuche, toxischen Kanälen, denen ich folge, zu entfolgen. Und zwar immer dann, wenn mir wieder eine Scheiße in die Timeline gespielt wird. Twitter aber, dieses tolle, tolle soziale Netzwerk seit letztem Jahr Oktober, zeigt ja mittlerweile auch ganz häufig irgendwelche Posts von Leuten an, denen man nicht folgt und auch niemand, den man folgt, die irgendwie weitergeleitet oder geliked haben.
Zum Beispiel Elon Musk.
Zum Beispiel Elon Musk. Und es war wirklich, also ich hab fast geschrien, weil ich das so scheiße fand. Ich bin dem fucking Julian Reichelt entfolgt.
Ja.
Und einen Tag oder zwei Tage später wird er mir einfach als erster angezeigt.
Ja.
Da dachte ich, hä?
Aber du kannst dich auch blocken. Das habe ich bei Elon Musk gemacht.
Du hast Elon, oh. Ja. Bist noch nicht gebannt worden.
Nee. Ich will den Kack einfach nicht mehr sehen. Nee. Das ist alles so unlustig, was er schreibt.
Ja. Aber so unterm Strich hat es ganz gut funktioniert. Also sowas ist seltener geworden jetzt auch. Und jetzt besteht Twitter für mich fast ausschließlich nur noch aus lustigen und schönen und süßen Tiervideos. Und das gefällt mir ausgezeichnet.
Ich habe auch viel guten Content. Aber bist du dabei auch Leuten entfolgt, die sozusagen, die du gut findest oder denen du politisch nahestehst, die aber mit ihrem Getwittere dafür sorgen, dass so unangenehm kontroverser Hate-Talk entsteht?
Nee, dem bin ich ganz bewusst nicht entfolgt, weil ich irgendwie dadurch, also nein, weil mir aufgefallen ist, dass ich die meiste Konfrontation mit Hass und Hetze einfach direkt von diesen Accounts immer gelesen habe. Und das ist halt so viel höher in der Schlagzahl gewesen, als das, was dann gelegentlich mal von den mir politisch näherstehenden aufgegriffen wird. Und dann finde ich das teilweise ja auch inhaltlich trotzdem spannend. Also wenn da irgendwie wieder eine Entgleisung war in die eine oder andere Richtung. Also doch, ein bisschen was kriege ich davon dadurch noch mit. Das ist kein komplett unpolitisches Twitter, aber der Großteil ist wirklich Katzen- und Hunde-Videos. Und ungewöhnliche Tierfreundschaften ist das Allergeilste. Wenn da irgendwie eine Ente mit einem Hund Best Buddies ist und man sieht ganz viel zusammengeschnittene Videos, wie die zusammen durch den Garten laufen und irgendwie die Ente den Kopf auf den Hund legt beim Schlafen und sich so eingemummelt und fressen nebeneinander aus ihren Näpfen. Es ist herrlich.
Ja, mit Tieren habe ich es nicht so. Ich mache das mit anderen Sachen, hatte ich schon mal erzählt. Sowas wie Wholesome Memes oder Pictures that could be album covers oder einfach so ganz viel, wo Leute.
Faces
einfach,
of Death.
Nein, das nicht. Wo Leute kreativ und Quatsch mal so machen und guten Content produzieren. Okay, du bist entschlackt ein bisschen. Aber du wolltest gerade so irgendwas anderem anhebeln, bevor ich dich mit Aktualität aus dem.
Nee, ich wollte einmal so kurz dein Stimmungsbild erfassen, ob du lieber noch so ein paar kleinere Sachen hättest oder auch mal ein größeres.
Wir haben lange kein größeres Thema mehr, ne? Aber ich finde das eigentlich ganz okay. Das
stimmt gar nicht, als wir über zwei Folgen her alles über Horcruxe, wo wir nicht viel über Horcruxe geredet haben, aber viel über unsere Sicht auf die Welt.
Ach so, ja gut.
Das war ein sehr großes Thema.
Ja, okay.
Wie gendert man Prinz?
Prinzessinnen. So wie ÄrztInnen.
Aber das ist ja noch falscher als bei
ÄrztInnen. Es ist noch falscher als bei ÄrztInnen. Schwierig.
Schwierig, ne? Hm. Ist mir eingefallen, als der Typ hier, der alte Mann bei uns in der Stadt war.
Ja.
Charles. Oh, King Charles war ein
Königinnen. Hamburg. Königinnen, das geht. Er ist ja kein Prinz.
Nee, aber darüber bin ich darauf gekommen, weil er war es lange Zeit. Und er wird für mich immer Prinz Charles bleiben eigentlich.
Wir haben nochmal über den, haben wir in dem Podcast nicht über den Megamarsch gesprochen?
Ja, haben wir, als wir versucht haben, eine dauerhafte Bucketlist für uns beide zu erstellen, was nach einer Folge vorbei war.
Ich habe vor ein paar Tagen mit einem hochrangigen Hamburger Spitzenpolitiker gesprochen, der mir erzählt hat, dass er da mal mitgelaufen ist.
Mhm. Wie weit hat er es geschafft?
Und er meinte, er hat irgendwie, weiß nicht wie weit, aber irgendwann um 1 Uhr nachts oder so, alle seine Freunde hatten schon aufgegeben. Und er hatte einfach solche krassen Schmerzen und dann ist er irgendwo langgelaufen und da war einfach so ein heftig großes erleuchtetes S-Bahn-Schild. Und dann meinte er, wenn ich da jetzt reingehe, dann bin ich in 10 Minuten zu Hause. Und das hat er gemacht und hat es nicht bereut.
Nee.
Aber er meint, das ist voll schön, weil man so in a nutshell einfach so viel verschiedene Sachen von Hamburg mitbekommt. Das größte Obstbaugebiet von weiß ich nicht was, dann kommst du zu den zum Hafen. Und also es ist irgendwie so ganz viel verschiedene Aspekte von Hamburg und Ecken, die du sonst nicht siehst. Und er meint, das war eine tolle Erfahrung, aber von den 2.500, die da starten, kommt immer nur so eine Handvoll ins Ziel.
Ja, das ist auch wäre auf gar keinen Fall mein Ziel, 100 Kilometer zu schaffen.
Und dann kommt da das Blut aus den Poren und alles, du stirbst und alles tut weh.
Ja.
Ja.
In der Reihenfolge. Musst du da irgendwas machen, weil das da gerade
gedüngt hat? Nee, er hat nur die Connection kurz verloren.
Ah, jo.
Hier unten im Keller.
Babyfon.
Ich hab ja, richtig geil, ne? Ich hab hier immer die Batteriescheiße gehabt, wie du weißt.
Die Batteriescheiße?
Ja, dass immer die Batterien alle gegangen sind, musst du die Batterien wechseln, weil das Netzteil kaputt war.
Ach so.
Und ich hab einfach nach 3 Jahren oder 2 Jahren Batterieverbrauch, immerhin zum Schluss mit Akkus, bin ich in meine Kiste, Kabelkiste gestiegen und hab passendes Netzteil gefunden, tatsächlich. Das geht nie. Du behältst immer 150.000 Kabel auf und wenn du eins brauchst, findest du es nicht. Und es hat geklappt.
Warum hast du 3 Jahre dafür gebraucht?
Darüber habe ich mich dann auch ein bisschen geärgert.
Du guckst mich an, als wärst du so stolz, dass du
es ja,
geschafft
hast. Ja, die Freude hat überwogen. Aber ein bisschen geärgert habe ich mich.
FOMO. Du freust dich darüber, dass du es jetzt hast und nicht, dass du es 3 Jahre lang nicht hattest.
Ja.
Also ärgerst, ja. Aber ein bisschen doch. Ja, wundert mich super doll, dass das so lange gedauert hat.
Ich hätte mir auch einfach eins kaufen können, das wäre auch einfacher gewesen.
Vor ungefähr 2 Tagen wurde bei euch in den Briefkasten ein Zettel von Paketdienst-Dings reingetan. Nur, dass du das weißt, falls es jetzt wieder 6 Wochen dauert,
bis du das nicht mehr. Terrasse.
Okay.
Also ich habe es, glaube ich, schon reingeholt, aber ja, es regnet ja zurzeit nicht.
Nee, es regnet nicht. Ja, ich habe gutes Wetter aber im Urlaub. Ich war gestern auf einer Lesung in der Fabrik bei Rocco Schamoni.
Aha.
Das war wunderbar. Ich habe schallend gelacht. Ganz, ganz viel habe ich gelacht. Das war gut.
Gut?
Ja.
Ich war lange nicht mehr auf einer Lesung.
Kann ich nicht behaupten. Ab und zu gehe ich immer auf Lesung. Ich bin,
das ist auch
immer
ganz cool.
Ich bin so ein Typ.
Ich war mal bei Nick Hornby.
Ich war mal bei Paul Auster.
Aha, ich auch.
Da waren wir auf derselben Veranstaltung.
Ja?
Ja.
Stimmt, ich erinnere mich nicht mehr so richtig dran.
Wir waren nicht zusammen da. Wir waren nur auf derselben
Veranstaltung. Ich habe mir sogar ein Buch signieren lassen. Und dann habe ich das Buch beim Altbuch. Ich hatte damals immer, das war die Zeit, in der ich viel gelesen habe. Dann hatte ich immer ein Buch bei mir, weil ich immer im Bus Bücher gelesen habe. Das hatte ich bei mir und habe aus irgendeinem Grund ganz viele andere Sachen zum Pappmüll gebracht. Und um die Sachen da reinzuschmeißen, habe ich das Buch oben auf den Pappmülleimer draufgelegt und dann da liegen gelassen. Signiert im Paul Auster Buch. Der englischsprachigen Ausgabe von Man in the Dark. Schade.
Schade.
Ja.
Vielleicht hat es jemand gefunden, der oder die das sehr auch zu schätzen weiß.
Wieso warst du bei Paul Auster? Hast du mal was von ihm gelesen?
Ja, sicher. Die ganze New York-Trilogie gelesen.
Ach so, ja. Viele, viele sehr tolle Bücher. Es gibt auch eine sehr schöne Graphic Novel zur Stadt aus Glas, die sehr, sehr gut ist.
Okay.
Kann ich dir sehr empfehlen.
Du weißt, wie das ist.
In der New York Trilogie.
Du weißt, wie das ist mit Literaturempfehlungen.
Ja, manchmal klappt's.
Manchmal klappt's. Weißt du, ich bin von meinem Stimmungsbild her gerade ein bisschen dabei, die ganze Zeit darauf zu warten, dass eine China-Pause kommt, weil wir darüber schon gesprochen haben. Dass eine Pause kommt.
Du sitzt auf Kohlen.
Ja, ich weiß nicht, ob das...
20 Minuten noch.
Ach, 20 Minuten haben wir noch. Ajo, alles klar.
Ajo.
Ajo.
Wer sagt denn das immer noch? Ajo. Irgendein Comedian oder irgendein Dings. Wer sagt denn immer noch Ajo?
Jogi Löw.
Ja, das ist auch... Ich glaube, Bastian Pastewka hat irgendeine Rolle. Ajo. Ja, Ottmar Zittlau.
Hallo, wissen Sie, wenn man ganz lange die Luft anhält, dann stirbt man.
Was ist jetzt passiert? Seit wann machen wir denn sowas?
Gar nicht. Das ist mir gerade eingefallen wegen Ayo. Das ist hier tiefes Podcasting. Das ist unser Genre.
Ich habe heute Aioli gegessen.
Aioli. Ja.
Kann ich auch nochmal berichten.
Ja, mach mal.
Das war's schon. Meinst du, es gibt einen großen Unterschied zwischen Weißweinessig und Apfelessig? Um nochmal das Thema mit den Ölen aufzugreifen.
Ich kann es mir vorstellen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie innerhalb des Essigspektrums recht nah nebeneinander sitzen.
Mhm. Okay.
Wir wollten ja noch den Öltest später machen.
Ja, ich will den eigentlich nicht machen.
Kleines Stück Brot mit Olivenöl und mit Rapsöl.
Ich sehe kein Benefit.
Doch, dass deine Behauptung widerlegt wird.
Das ist kein Benefit für mich. Ich möchte meine
Behauptung dass du deine Wahrnehmung mehr an die Realität angleichst.
Warum muss man das?
Muss man nicht, aber ich finde das befriedigend.
Manchmal. Manchmal.
Also Öle schmecken krass unterschiedlich, kann ich dir sagen. Jetzt diese ganzen Bratöle, also ob du nun Raps oder Sonnenblumenöl nimmst, okay.
Bratöle. Es gibt sogar Öl, das heißt Bratöl. Weiß man gar nicht, wo es herkommt.
Ja, das ist dann meistens eine Mischung.
Aha.
Mhm. Dann machen sie Sonnenblumen und Rapsöl einfach zusammen. Da schmeißen sie einfach, leeren sie die Tonnen aus, wo die Reinigungsmitarbeiter reingefallen sind. Und dann gibt es Bratöl.
Okay, pass auf. Ich hatte neulich einen...
Das gibt es ja bei klingonischen Gerichten. Da haben die keinen Hammer, sondern so eine Eisenkugel, die sie hauen. Ich wünschte, sie würden das durch ein Babybett ersetzen.
Ja. Funktioniert auf jeden Fall. Wie man gerade gehört hat, Entschuldigung dafür. Und Entschuldigung auch irgendwie für meine Abgelenktheit. Ich bin sehr abgelenkt heute.
Ja, aber ich sorge ja für die Struktur.
Ja. Ich weiß nicht, ob du das sehr gut kannst.
Heute klappt das sehr gut, okay. Sonst nicht so. Aber heute bin ich sehr gut darin.
Dann möchte ich aber jetzt trotzdem ein bisschen ausschweifend
werden.
Und zwar habe ich neulich die Toten Hosen gehört. Und zwar den Song Bonnie und Clyde.
Ja.
Und das war...
Vom Album Opium fürs Volk.
Genau, 1996. Das war so krass, weil mich dieser Song genau in die damalige Zeit 96, 97 zurückgesackt hat.
Ja.
Und mir ist, als ich mich darauf dann auch eingelassen habe, weil man kennt das ja manchmal, man hört Songs, die man lange, lange nicht gehört hat oder mit denen man ganz viel verbindet und dann flammt das irgendwo so im Gedächtnis auf, man denkt, oh ja, krass, und dann beschäftigt man sich wieder mit irgendwas anderem.
Ja.
Und ich habe mir aber dann die Zeit genommen und den Raum gelassen, mich voll da rein zu begeben und mich so richtig zurückzuerinnern. Und dabei habe ich eine Erkenntnis gehabt oder ist mir was aufgefallen, nämlich wie krass groß der Einfluss der Band Die Toten Hosen auf mein musikalisches Erleben gewesen ist. Weil das die erste Band war, die ich quasi außerhalb von so Chartmusik irgendwie wahrgenommen und viel gehört und auch richtig gern gehabt habe. Und als die Songs wie Bonnie und Clyde, Paradies, Nichts bleibt für die Ewigkeit, diese ganzen Singles von Opium fürs Volk, als ich die damals, als sie rauskamen, ganz bewusst konsumiert habe, ist mir jetzt erst im Nachhinein aufgefallen, wie doll mich das aus der Bahn geworfen hat, im Sinne von krass, sowas kann Musik auch sein, die kann wütend sein, die kann religionskritisch sein, die kann quasi eine inhaltliche Aussage haben über die da von Fantastischen Vier hinaus. Krass.
Ich finde noch viel mehr das Atmosphärische.
Und genau, das ist auch gerade bei Nicht bei für die Ewigkeit, was so düster und dunkel, da ist da dieser irre Instrumentalteil mit völlig dissonanten Melodien und dann ist da ganz plötzlich Pause und dann hört man Vogelgezwitscher und dann geht es wieder weiter mit krassem harten Rock.
Ja.
Und sowas kannte ich nicht und ich wusste nicht, dass es sowas gibt und ich habe das so gehört und es hat mich total überfordert, aber es hat mir auch so gezeigt, okay, da ist eine Welt, die ich erleben möchte, da will ich hintersteigen, da will ich mehr von lernen. Und das hat mir einfach instinktiv so krass gut gefallen. Und ich glaube, bei jedem musikinteressierten Menschen gibt es solche ähnlichen, vergleichbaren Momente, wo man dann irgendwie von bestimmten Songs oder Sounds oder bestimmten Text oder was auch immer, Attitude von irgendeiner Band, die man irgendwie ganz doll fühlt, einmal so ein bisschen aus der Bahn rausgeworfen wird, in der man sich eigentlich ganz wohl gefühlt hat, weil man vermisst ja nichts, wenn man irgendwie was Seichtes hört. Aber
das sind Türöffner.
Genau, das sind buchstäbliche Türöffner. Und das waren die Toten Hosen für mich. Und das, obwohl ich ja eigentlich immer also die Ärzte für mich auf Platz 1 kommen, was auch immer noch
so ist. Du hast bestimmt auch viele andere Bands, die einen ähnlichen Effekt hatten.
Ja, aber die Toten Hosen waren insofern was Besonderes, weil die mich auch so richtig doll dahin gezogen haben, einfach nicht nur das zu hören, was da ist, sondern auch mich abseitig von dem, was ich zu Hause so geboten bekomme. Ich habe viel Musik gehört von meinen Eltern, also die so Ronnys Popshow oder Bravo-Hits, sowas habe ich ganz viel gehört. Und da mochte ich auch Sachen, die meine Eltern nicht mochten. Und da war Gangsta's Paradise und das fand ich gut, wobei das war, glaube ich, später.
Das war später, ja.
Aber die Toten Hosen haben das so zum ersten Mal so auch gemacht, so, es gibt außerhalb des...
Das war nicht 96.
Opium fürs Volk ist 96.
Bist du sicher?
Ja, sehr sicher. Sehr, sehr sicher.
Komisch, aber okay.
Aber es kann sein, dass einige das Single 97
kamen. Nee, ich hätte gedacht, das wäre früher gewesen.
Also nein, früher auf gar keinen Fall. Jedenfalls war das eine schöne Erkenntnis. Dann hatte ich auch noch so ganz diffuse Bilder aus der Zeit, wo ich 10, 11 Jahre alt war, so Urlaub mit meinen Eltern, wo ich dann die Maxi-CD von Bonnie und Clyde dabei hatte und immer im Discman immer wieder gehört habe. Okay. Und ja, einfach krass.
Ich hatte sowas ganz viel. Ich hatte einen 4 Jahre älteren Bruder. Mhm. Das hat für mich ganz viel verändert.
Da kam das übrigens auch bei mir her, ne?
Ja.
Ich war auch ein fast 4 Jahre älter.
Und ich hatte ganz viele solcher horizonterweiternden Momente, auch später noch, wo ich dachte so, krass, sowas kenne ich gar nicht. So zum Beispiel auch ganz später tatsächlich jemand wie Pete Doherty, mit der Art und Weise, wie er Gitarre spielt und singt. Das war auch wieder so, wo ich, aber nicht in dem Maße, weil ich da nicht so kindlich unterwegs war. Und wenn wir damals so alt gewesen wären wie heute und wir hätten Opium fürs Volk gehört, hätten wir ein Lied wie Nichts bleibt für die Ewigkeit ganz anders gehört. Wie gesagt, ja, das ist dieses neue Single von den Toten Hosen, das ist halt irgendwie ein Rocksong und ja, ist ganz interessant, so finde ich ganz cool. Aber das hätte einen nicht so erwischt. Und für mich war Opium fürs Volk genau so ein Album. Genau, alles genau, was du gerade beschrieben hast. Ganz, ganz doll auch bei mir. Böser Wolf.
Ja.
Nichts bleibt für die Ewigkeit, ganz doll Paradies und Bonnie und Clyde und noch ein paar andere. Kurz vorher erschien Kauf mich, das hatte für mich auch schon, ich weiß, wie ich dieses Booklet durchgeblättert habe und da haben die über Sex geredet und das war alles so, ich war in der Grundschule, das war alles so krass.
Ja, Kauf mich hatte ich nach Opium fürs Volk, also das habe ich jetzt hinterher kennengelernt, aber fand es auch mega gut.
Und musikalisch, textlich, alles sind auch, glaube ich, wirklich beides gute Alben. Und ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen, was du gesagt hast. Das hat einen so eine neue Welt geführt und es hat, ich weiß nicht, auch, das meine ich mit Atmosphäre. Also ich erinnere mich genau, wie ich im Zimmer meines Bruders stehe und diese Musik höre und das für mich, das so viel mit mir macht. So viel aufblättert und hinterfragt oder einfach Fragen stellt, ganz viele und ich mich auch irgendwie wohl damit fühle und auch das für mich erschließe, ohne dass mir das jemand so hingibt und sagt, guck mal, das ist das und das bedeutet übrigens das und das und das. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, mit Sachen erklärt bekommen von den eigenen Eltern und so. Interessanterweise, wo du das mit den Eltern sagst, ich habe früher dann auch, wir haben irgendwie Grönemeyer gehört oder sonst irgendwelche Sachen von meinen Eltern und weiß ich nicht, Led Zeppelin oder keine Ahnung, was sie da gehört haben noch. Und für mich war es dann, weil ich halt von meinem Bruder ganz viel mitbekommen habe, in einer Zeit, in der in der Grundschule maximal Chartmusik gehört wurde, kam dann Ugly Kid Joe und Clawfinger und Green Day und Offspring und so. Ja, aber auch teilweise ein bisschen härter. Also Green Day und Offspring war schon das Poppigste, so Clawfinger war schon ein bisschen heavier und AC/DC war dann dabei. Und diese ganzen Sachen, dann waren wir bei WOM am Jungfernstieg.
Word of Music.
Souterrain. Yeah. Und da stand ich als Grundschüler zwischen diesen ganzen Plattendingern, das war so verwinkelt und eng und da waren Vorhänge und ganz viele große Leute, die durch diese Platten stöbern.
Über Ollivander.
Und dann hat mein Bruder, der 4 Jahre älter war, halt irgend sowas, irgend so eine Platte rausgeholt und das war halt magisch, wirklich. Und dann sind wir damit nach Hause gegangen und haben zu Hause eine heftige AC/DC-Platte gehört. Wie geil, es ist wie in so einem US-Roman irgendwie, wo die Jugendlichen dann irgendwie die haben Platten. Und unsere Eltern wussten davon nichts, kannten das nichts, hatten damit nichts zu tun. So. Dann habe ich mich später, weil ich bin sozusagen meinem Bruder ganz lange gefolgt, und mein Bruder hat aber irgendwann das Interesse an neuer Musik total verloren und ich bin ganz viel tiefer eingestiegen. Und dass ich dann unabhängig von meinem Bruder Musik gehört habe, war für mich dann noch eine krasse Emanzipation, und zwar zum Teil hin zur Musik meiner Eltern. Ich habe mir dann die blaue und rote Doppel-CDs der Beatles geholt, wo mein Bruder nie was mit anfangen konnte und habe die bei mir auf meinem eigenen CD-Player gehört. Das war für mich dann plötzlich meine Musik, obwohl das halt absolut die Musik meiner Eltern war. Und dann später irgendwie, weiß ich nicht, Chumbawamba und keine Ahnung, was ich dann noch gehört habe. Aber das, deine Beschreibung eben von den Toten Hosen konnte ich minutiös nachverfolgen.
Schön. Mir ist im Zuge dessen auch nochmal eingefallen, eine sehr entscheidende musikalische Situation in meinem Leben. Ich war früher das, was man mit Fug und Recht einen Musiknazi nennen durfte, der sagte, Musik ist dann Musik, wenn sie handgemacht ist und wenn da richtige Instrumente sind und Schlagzeug und Gitarre und Bass und alles andere ist scheiße, insbesondere Hip-Hop und Rap.
Ja.
Hat nichts mit Musik zu tun, ist super blöd. Hat also Leute, die das gut finden, wissen nicht, was richtige Musik ist.
Das brauchen ja Jugendliche auch.
Genau, und Kinder, Distinktion. Man muss sich von anderen Leuten abgrenzen, um sich besser selber zu spüren und zu finden. Und ich habe das lange mich entsprechend verhalten und fand das auch wirklich so. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht, dass das cool ist, das zu behaupten, sondern ich war davon überzeugt, dass das richtig ist und stimmt. Wie man ja als Jugendlicher wegen aller Dinge immer sehr sicher ist, dass das richtig ist, was man macht. Wir sind wieder da. Ich war gerade, für dich mache ich das jetzt nochmal ganz kurz, Musik, Nazi, handgemacht muss sein, sonst ist es nicht richtig, Hip-Hop ist scheiße. So, und dann gab es den einen verhängnisvollen Abend oder die eine verhängnisvolle Nacht, wo ich zu Hause war. Ich glaube, es waren Sommerferien. Es war irgendwie 2 Uhr morgens oder so und ich habe Fernsehen geguckt und es lief und ich hatte MTV an. Und auf MTV lief der Song Stan von Eminem.
Ja.
Mit dem Video.
So lange hattest du das Anti-Hip-Hop-Nazi-Tum?
Ja, so lange hatte ich das Anti-Hip-Hop-Nazi-Tum. Und diesen Song gibt es ja in 2 Versionen. Einmal mit ein Teil einer Strophe mehr, also in der 3. Strophe, wo Stan mit seiner Freundin im Auto über die Brücke fährt, gibt es einen längeren Part und mehr Refrains und so. Und die lief da komplett, 5,5 Minuten oder so. Und der Song, beziehungsweise das Video zum Song, spielt ja die Geschichte nach dessen, was im Text passiert. So, dass ich auch mit meinen rudimentären Englischkenntnissen, die ich damals hatte, sehr gut folgen konnte. Und ich war völlig neben mir nach diesem Song und habe an allem gezweifelt, an das ich bisher geglaubt habe, weil ich dachte, es ist ja unfassbar, was Musik für Geschichten erzählen kann. Und auch wieder ein Faktor Düsternis mit Sicherheit, weil das ja ein sehr düsteres Thema ist und das auch sehr explizit dargestellt und erklärt wird, wie er dann mit ihr völlig besoffen im Auto fährt und sie entführt sozusagen und dann im Kofferraum hat, bevor er über die Leitplanke da fährt. Und ich habe gedacht, okay, wahrscheinlich muss ich jetzt aufhören, andere Musik zu hören und bin jetzt Hip-Hopper. Wirklich, ich habe das wirklich geglaubt, dass das jetzt der nächste Schritt ist, weil ich war immer sehr extrem in die eine oder andere Richtung und dann dachte ich, okay, ich habe die ganze Zeit nicht gesehen, dass es hier richtig geile Sachen zu entdecken gibt und habe sie entdeckt und habe den Blick in eine neue Welt werfen dürfen.
Geil.
Und dann habe ich angefangen, Fels Brot zu hören, was nicht unbedingt vergleichbar ist mit Eminem, aber das hat die...
Vor allem nicht, was die Düsterheit angeht.
Und das hat die Tür dahin geöffnet.
Ja, lustig. Also ich war auch nie so auf Hip-Hop aus. Ich hatte die Trennung nicht ganz so doll, unter anderem, weil ich durch meinen Bruder auch in genau der Zeit schon das fantastische Fishmob-Album Männer können seine Gefühle nicht zeigen, auf dem Discman, im Auto zum in Urlaub rauf und runter gehört habe. Und wo du so das mit Düsternis sagst und so, und das sind alles so Sachen bei den Toten Hosen. Ich habe da eben, als ich kurz oben war, auch nochmal drüber nachgedacht. Das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, weil es ist ja nicht so, dass das jetzt Bands sind, die Toten Hosen und so. Da ist ja irgendwie auch klar, dass auch sehr junge Leute die hören. Die gehören ja immer schon zur Zielgruppe. Und auf die eine oder andere Weise haben diese Bands alle eine Freude daran, düstere Themen zu machen. Die einen so ein bisschen comichafter wie die Offspring, die halt mit Tod und Zerstörung und Totenköpfen, aber das so ein bisschen auf so eine...
Oder die Ärzte.
Oder halt so ein bisschen wie die Toten Hosen oder ganz krass wie Eminem, wo es einfach wirklich auch einen entsprechenden Hintergrund gibt. Und ich fand das als Kind so interessant, weil ich von diesen Themen nicht schockiert war. Ich war davon angezogen, es war ein bisschen verstörend, aber ich habe sozusagen diesen Bands auch auf eine Art und Weise vertraut. Weißt du, was ich meine? Dass die sozusagen jetzt nicht meine kindliche Seele auspeitschen, sondern dass ich irgendwie sagen kann, das sind keine bösen Menschen, obwohl die über Themen singen und vielleicht ja auch manchmal in eine Rolle schlüpfen als Erzähler, die eher dem bösen Spektrum der Kinderbuchseite zuzuordnen sind. Also von dieser Welt, die man als Kind kennt, ist es halt so, und die haben so Graubereiche aufgesprengt, wo du dich mit solchen Themen auseinandersetzen konntest oder damit konfrontiert warst. Und jetzt so rollenspielmäßig Bonnie und Clyde mit der Zeile, wir schießen 2, 3, 4, 5 Bullen um.
Ja.
Was jetzt aus heutiger Sicht so, aber damals war das so, dass das viele Sachen in Frage gestellt hat, aber auf eine gute Art und Weise. Nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, geil, Gewalt ist geil und Leute umschießen ist geil. Das gibt's ja manchmal auch, dass dann so Kinder und junge Jugendliche auf dieses nö, geil töten. Das war bei mir nicht so, sondern dass ich irgendwie von diesen Konzepten angezogen war. Es gibt da draußen Menschen, die krasse Dinge tun und es gibt da draußen all das. Und irgendwie ist das für mich ein Zugang zur Welt gewesen, der mir die Welt begreifbarer und erklärbarer macht. Und zwar immer so ein kleines Stück über meinen eigenen Möglichkeiten und meinem eigenen Horizont. Dass ich gerade folgen konnte, wie so ein, als wenn ich von so einem Schiff mit dem Anker irgendwie mitgezogen wäre. Ich sehe, da vorne ist was, ich kann es noch nicht ganz begreifen. Aber ich habe das Gefühl, ich fahre vielleicht doch in die richtige Richtung. Und das hat mir nicht Angst gemacht. Und ich glaube, das ist vielleicht der Appeal von diesen düsteren Sachen, dass man irgendwie so rangeführt wird an diese Themen.
Also spannend. Das, was du gerade gesagt hast, das ist etwas so leicht über dem eigenen Horizont, aber man weiß, man kann vertrauensvoll in diese Richtung gehen. Das fühle ich 1:1. Genau das ist auch eins dieser Erkenntnisse, eine der Erkenntnisse, die ich gehabt habe, als ich mich jetzt so darauf eingelassen hatte. Aber dieses Furcht oder Vertrauen im Sinne von, die wollen jetzt meiner Kinderseele nicht schaden, das war bei mir, ich möchte sagen, fast im Gegenteil so, weil mir relativ doll bewusst war, dass als diese Musik gemacht wurde, die jetzt mich nicht mit im Hinterkopf hatten, sondern dass die einfach von einer Welt erzählen, die ich nicht kenne, und
das war auch Teil des Appeals, dass es keine Kindermusik ist.
Genau.
Ja, das stimmt.
Genau. Aber weil du hattest ja gesagt, und das stimmt ja auch heutzutage gibt es noch Jugendliche, die Toten Hosen und die Ärzte hören, die ganz andere Sachen dann plötzlich mit den Bands verbinden als wir damals. Und ich weiß doch, wie überrascht ich davon war oder wie überfordert auch, dass in einem Song wie Motherfucker 666 von den Ärzten die Texthalle Ich will nicht mit ihr ficken, da bin ich ziemlich stur, nur eins kann mich entzücken, die Frisur. Dass der einfach ficken sagt, in so einem fröhlichen, beschwingten Text, das habe ich mein, also ich habe das damals genau mitgemacht mit Tic-Tac-Toe, ich finde die scheiße, oh, Tabubruch, muss man sich mal vorstellen, ich finde die scheiße, da haben Nachrichtensender drüber berichtet, dass jetzt die freche Girly-Band, die
haben wir da cool neulich drüber geredet?
Ja, ansatzweise.
Ja, das ist auch eine Kampagne der Medien auch mal gegen die.
Und ich war auch ganz doll einfach in der Zielgruppe. Ich war genau in dem Alter, wo man davon so, wow, krass, und das ist ja neu und ich krieg das gerade mit und ich bin Zeuge dessen, dass hier sich Grenzen verschieben, auch wenn man sich dessen damals nicht so bewusst war. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Aber habe ich dir mal die Geschichte erzählt in Bezug auf die Toten Hosen? Die hatten eine Live-VHS-Kassette im Auftrag des Herrn. 1997.
Im Auftrag des Hermann ist nicht auch irgendwie ein Live-Album oder so?
Ja, genau, ist auch ein Live-Album. Dazu gibt es eine Live-VHS. Mhm. Oder wahrscheinlich mittlerweile sicherlich auch DVD und vielleicht Blu-ray.
Mittlerweile auch DVD, letztes Jahr erschienen.
Ich hatte damals die Original-VHS-Kassette. Und ich war 11 Jahre alt. Und ich habe diese VHS-Kassette dutzende Male geguckt. Mhm. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen. Das ist wirklich passiert. Ich als 11-Jähriger in meinem Zimmer habe das dann richtig vorbereitet und zelebriert, weil ich habe das mir nicht einfach nur angeguckt und konsumiert. Nein, ich habe mitgespielt. Ich war Teil der Toten Hosen, wenn dieses Videoband lief. Das bedeutete, Tür vom Zimmer zu, abschließen, Rollo runter, auch wenn es hell ist draußen, damit es dunkel wird. Heizung voll aufdrehen, weil ist ja eine Live-Situation. Es ist warm, man schwitzt und so. Und dann habe ich das angemacht auf meinem kleinen Röhrenfernseher, so laut ich es mir erlauben konnte mit meinen Eltern nebenan, und stand da mit dem buchstäblichen Tennisschläger in der Hand und habe das komplette Konzert mitgespielt, als wäre ich Breiti. Und es gab eine Stelle in dem Song Seelentherapie, was einer der stärksten Songs der Toten Hosen ist, meiner Meinung nach, auch von Opium fürs Volk. Mhm. Auch krass mein Horizont erweitert, weil das so aggressiv und war. Und da gibt es dann so einen Teil, wo Campino in so einem Instrumentalteil so mit trommelt. Und dafür hatte ich mir so meine Kisten hingelegt und Sachen zum draufklopfen. Ich hatte natürlich nur ein Unterhemd an, so wie Campino auch, und bin durchs ganze Zimmer geflitzt und hab dann gespielt und ja.
Und jetzt war im Frack bei Prinz Charles.
Und eine kleine Welt des jungen Tim ist zerbrochen, als er das gesehen hat. Nein, überhaupt nicht. Das ist aber so eine richtig, richtig tolle, schöne Erinnerung von früher, weil ich das wirklich ganz oft gemacht habe. Also wirklich einige 20, 30 Mal oder sowas habe ich das gemacht, und ich kannte das ganze Ding von vorne bis hinten auswendig.
Gut, dass du abgeschlossen hast. Das wäre dir unangenehm gewesen, wenn jemand reingekommen
Extrem
wäre.
Unangenehm. Extrem unangenehm. Auch sowas
wie all die ganzen Jahre, ne? Ja. So was wir bedauern.
Ja.
Als Konzept.
Mm. All die ganzen Jahre, kleiner Fun Fact, hat angeblich nur 15 Minuten gedauert, das zu schreiben. Haben die mal im Interview erzählt. Ist auch ein sehr gute, guter Song. Jetzt muss man dazu wissen, dass 4 der Bandmitglieder tatsächlich Andreas mit vornehmen.
Und sie überlegt haben, ob sie sich die 4 Andreas
nennen. Aber dann war Wölli dabei, ging nicht mehr.
Ja.
Mittlerweile auch verstorben. Naja, jedenfalls, was war jetzt, hat mich jetzt rausgebracht. All die ganzen Jahre. Ja. Da geht es um eine Freundschaft, die offenbar zerbrochen ist, weil man trifft sich irgendwann wieder und man weiß gar nicht, wie man miteinander umgehen kann. Und
ich weiß nicht, ob sie zerbrochen ist. Sie ist einfach auseinander. Also sie ist nicht mehr da, sie existiert nicht mehr, man trifft sie zufällig.
Ja.
Und es ist dieses, da war doch mal was. Wo ist das hin?
Richtig, genau. Und die Augen bleiben tot und ich weiß jetzt Bescheid, ohne ein Wort zu sagen, gehe ich an dir vorbei.
Genau, und das ist nämlich, der ganze Song baut sich so auf zu der Begegnung, und am Ende ist es so, es passiert nichts.
Ja.
Das hat mich total gehittet damals.
Und mich hat es gehittet, weil mein allerbester Freund früher war Matthias Hoffmann, der hier schon das ein oder andere Mal erwähnt wurde. Und irgendwann haben wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt, und dann war diese Freundschaft einfach vorbei. Und aus meiner Perspektive war er natürlich schuld, weil er kein Interesse mehr an mir hatte, sondern dann war plötzlich Jan Holst in der Klasse und er war der bessere Typ. Freund. Da muss ich auch gleich noch was zu erzählen.
Mini-Kickers Norderstedt hat er erfunden. Unser Fußballclub. Der war, Oma in Norderstedt wohnt.
Der war aber auch nicht nur cool, der hatte auch bösartige Seiten.
Ja, der hat auch mich mal verprügelt.
Ja, genau. So einer war nämlich auch.
Ja.
Und dann hat er mir meinen besten Freund weggenommen. Und dann höre ich plötzlich diesen Song.
Ich dachte, du wirst denn mit Jan Holz.
Nein, gar nicht. Der hat doch mal alle Leute eingeladen zu seiner Silvesterparty bei ihm zu Hause. Millennium, außer mich. Ja. Explizit nicht. Ich war explizit nicht willkommen, sodass ich mit Jörg und Benno alleine 99 auf 2000 verbracht habe.
Persona non grata.
Ja, ich war Persona non grata. Einfach nur, um mich zu dissen. Was für ein Arschloch. Jedenfalls hat er mir vorher schon meinen besten Freund Matthias Hoffmann
weggenommen. Ist jetzt Anwalt übrigens.
Und dann höre ich dieses Lied und denke mir, zum ersten Mal im Leben so dieser irrationale Gedanken, der Song ist für mich geschrieben. Ich fühle mich so wie die Person, die diesen Song geschrieben hat, weil die wahrscheinlich genau das fühlt, was ich jetzt fühle.
Ja.
Das war auch krass. Dass es
dir wohl auch so geht.
Vorher habe ich immer in Dauer-Repeat Lambada gehört. Das hat mir nicht so viel gegeben.
Fand's aber gut.
Ich fand das super. Ja. Aber das habe ich halt viel gehört, weil meine Mama das viel gehört hat.
Eine gute Freundin von mir aus meiner Jugendzeit hat mir mal irgendwann gesagt, wir haben ganz viel geredet und telefoniert und gequatscht, hat mir irgendwann gesagt, sie hat solche Angst davor, weil sie das weiß, dass das so passiert, dass es irgendwann mal den Tag geben wird, an dem wir uns auf der Straße begegnen und uns einfach nur so begrüßen. Sagen, hey.
Sagt doch keiner, dass das auf jeden Fall kommt.
Ja, aber sie hat gesagt, sie hat Angst davor, weil es kann so passieren. Das ist sozusagen ein realistisches Szenario.
Mhm.
Sie kann sich das nicht vorstellen, weil wir halt so close waren. Und jetzt habe ich die halt einfach vor ein, zwei Jahren oder so, hier um die Ecke, ist sie mit dem Auto vorbeigefahren, hab ist ganz kurz angehalten, Benny, und dann habe ich sie so, hallo, ist sie weitergefahren. Und das ging mir irgendwie nah.
Meinst
und
du?
Ich hatte kein Interesse daran. Ich habe sie auch hin und wieder dann nochmal getroffen und so. Und man kann dann so ein bisschen Smalltalk machen. Aber es ist halt alles ausgelöscht. All die ganzen Jahre. Es ist wirklich weg. Und es ist genau das. Und es ist sozusagen völlig okay. Und trotzdem ist es sozusagen das, was ihr damals das Herz gebrochen hätte. Das ist einfach diese Ebene und diese Freundschaft und so. Das ist einfach bam.
Kenn ich die?
Ja.
Kannst du mir gleich sagen, wer es
ja.
war? Okay. Spannend.
Ganz traurig irgendwie.
Also es hat dich berührt, weil du dich daran erinnert hast und dir dachtest, wenn sie sich jetzt vielleicht auch daran erinnert, dann kommt das auch bei ihr alles zurück. Glaubst du, sie erinnert sich auch daran?
Ja, ich glaube, sie erinnert sich auch daran. Glaube ich schon. Aber vor allen Dingen habe ich an sie früher gedacht. Mhm. Dass sozusagen das eingetreten ist, was sie so sehr nicht wollte. Sie hat sich gewünscht, dass wir einfach Freunde bleiben.
Mhm. Ja.
Und das Buch übrigens, das ich gerade lese, behandelt die Freundschaft von zwei Personen, die sich als Kinder in einem Krankenhaus kennengelernt haben. Und das ist alles ganz toll und ganz rührend. Und da so komplizierten Umständen kennengelernt haben und die besten Freunde sozusagen wurden. Und sich dann irgendwann viele Jahre später zufällig in der U-Bahn-Station wieder treffen. Und was dann in ihr vorgeht und in ihm vorgeht und so weiter. Und das ist halt genau dieses, da war was, aber man hat die Ebene nicht mehr. Die Fäden sind sozusagen alle verloren und so. Ja, krass. Und davon, als ich das erste Mal all die ganzen Jahre gehört habe, hatte ich so eine Situation offensichtlich noch nicht in meinem Leben. Ich hatte halt Freunde, Freundschaften, die waren nicht so lang, weil ich noch nicht so lange auf der Welt war. da konnte man noch nicht in solche. Aber da habe ich sozusagen eine Ahnung davon bekommen. Und auch später bei so Bands wie Ketka, da war ich dann Anfang 20 und habe Songs von mit 30ern gehört, die über Themen gesprochen haben, die ich nicht erlebt haben konnte, aber wo ich ein Gefühl hatte davon, dass das in Zukunft Dinge sein könnten, die mich bewegen.
Mhm.
Und so gibt's immer wieder so Sachen, die einem irgendwie so, guck mal, hier ist übrigens auch noch was auf der Welt, was mal relevant sein könnte und dir das Herz brechen könnte.
Ketka ist ein ganz schönes Thema, um nochmal zu verdeutlichen, dass nachdem ich diese Erkenntnis hatte mit Eminem und mein Horizont wurde erweitert und andere Sachen können auch geil sein, ich nicht die kluge Abstraktion gemacht habe, okay, vielleicht geht es ja auch für noch viel mehr, was ich nicht kenne oder ablehne, sondern weiter mich sehr eingeigelt habe.
Hip-Hop ist alles.
Jetzt, Hip-Hop und Rock ist alles.
Ja.
Und alles darüber hinaus ist jetzt wieder nichts, was mit mir irgendwie zu tun hat. Und wenn du dich vielleicht daran erinnerst, hast du sehr früh schon versucht, mich auch für Ketka zu begeistern. Und ich war super ablehnend und habe von Anfang an gesagt, das ist überhaupt nichts für mich. So eine Scheiße, hör auf damit, mir das zu empfehlen. Und als ich dann doch irgendwann mal reingehört habe, war ich selig. Und die ersten beiden Alben waren auch ganz, ganz, ganz wichtig für mich.
Hm.
Aus Gründen, die ich nicht so gut hätte auf den Punkt bringen können oder beschreiben können, wie du es gerade gemacht hast, aber wahrscheinlich genau das. Und auch, weil das wieder eine neue Art für mich war, wie Musik überhaupt gemacht werden kann.
Ja. Ja. Ist das nicht toll?
Toll.
Dass andere Menschen Dinge erschaffen können, die einem so die Welt weiter öffnen?
Ja.
Schritt für Schritt?
Ja. Meinst du, das ist jetzt eine ernst gemeine Frage, meinst du, Podcasts können das auch oder braucht es Musik?
Es braucht nicht Musik. Das können ja auch Bücher sein, das können auch Filme, das kann alles möglich, das können auch Gespräche sein mit Leuten. Ich habe auch Gespräche geführt in meinem Leben mit Menschen, wo ich hinterher anders rausgegangen bin, als ich reingegangen bin.
Na gut, Podcasts sind Gespräche.
Passive,
sehr passive Gespräche.
Also das ist natürlich sehr wenig verdichtet. Musik ist sehr verdichtet.
Mhm.
Und bei Podcasts musst du halt einfach 120 Folgen die beleuchteten Brüder hören und dann hast du vielleicht da fünf Dinge dabei in den 120 Folgen, die irgendwie sowas mit dir machen, dass du vielleicht wirklich, könnte passieren. Aber das ist halt, bei Musik geht das.
Das heißt, wir sollten vielleicht unsere Zielgruppe verjüngen irgendwie noch, dass wir dafür sorgen, dass wir von 15-Jährigen gehört werden.
Oder wir sollten einfach Best-ofs machen, so aus jeder Folge so die
die Weisheit 90 des besten Tages. Sekunden.
Und die 90 Eye-Opener-Sekunden. Wow, da haben die was echt Kluges gesagt. Da denke ich jetzt mal drüber nach.
Ja, wird alles nicht.
Ich habe eben noch gedacht, von wegen so Kindheit und bei WOM sein und so weiter. Es gibt jetzt so geile wie Virtual Reality Experiences, wo du sozusagen dein eigenes Kinderzimmer nachbauen kannst. Mm. Da habe ich so gesehen von so einem Video von so einem Typen, der einfach in so einem 90er-Jahre oder spät 80er-Jahre Zimmer saß mit Konsolen und entsprechenden Postern und so und sich in diesem Raum bewege. Meinte, es ist einfach so krass, weil du kennst das ja von Virtual Reality, es ist eine andere Art der Wahrnehmung und wenn du dann nicht in einer, oh, ich bin jetzt krass im Raumschiff, sondern in einer vertrauten Umgebung plötzlich bist, macht das was mit deinen Emotionen, Hormonen und sonst was. So wie wenn du manchmal siehst ein bestimmtes Licht oder hörst ein Lied wie Bonnie und Clyde und bist zurückversetzt und das halt noch viel doller.
Weil du das visuell in dem Moment wahrnehmen kannst, was du auch fühlst.
Ja.
Oder umgekehrt.
Das war wirklich...
löst diese Gefühle aus.
Du bewegst dich in diesem
Raum. Ja, geil. Oh, da habe ich Bock drauf.
Und dann hat er sich da hingesetzt und hat sozusagen in Virtual Reality mit seinen Move-Controllern seinen Super Nintendo angemacht und auch so einen kleinen Röhrenfernseher dann und kam da das Licht so und hat das, war da der Raum so beleuchtet von den Dings und das den entsprechenden Sound und so. Das war schon beeindruckend.
Geil.
Und kannst du da in deinem, mit deiner Brille kannst du im Auftrag des Herrn anmachen mit einer VHS-Kassette, kannst du dir dann Tennisschläger nehmen
und also brauche ich noch genau die Bayern München Kissen, die ich damals auf dem Bett hatte, auf den ich rumgetrommelt habe. Ja, gerne.
Ist es nicht schön, wenn man sich gerne an seine eigene Vergangenheit erinnert?
Ja, das ist bestimmt wieder ein krasses Privileg, ne?
Ja.
Glaube ich wirklich.
Eine Mutter in Aleppo würde sich auch gerne mal langweilen und an eine glückliche Kindheit. Die erinnert sich vielleicht an eine glückliche Kindheit, aber nächstes Jahr an eine glückliche Gegenwart. Ja, es ist ein Privileg.
Ist es, ne? Das ist, sollte man sich vielleicht auch mal bewusst machen, weil es einfach so viele Menschen gibt. Dafür muss es ja keinen Krieg gegeben haben.
Weißt du was?
Die sich nicht gerne an ihre Kindheit und Jugend zurückerinnern.
Wenn man privilegiert ist, so wie wir,
ja,
dann ist es doch, das ist jetzt vielleicht eine doofe Aussage,
ich sag's dir gleich.
Aber dann ist es doch richtig und gut, dass man das wertschätzt und genießt, wenn es das ist, was so viele Menschen auf der Welt nicht haben und wollen. Dann wäre es doch doof, dass diejenigen, die es haben, ständig darunter leiden, dass sie es haben und sagen, oh, ich kann das gar nicht genießen, weil es gibt so viele Leute, denen es schlechter geht.
Gibt es das viel, dass Leute sich ihre Privilegien schämen?
Auf jeden Fall gibt es viel mehr Leute, die sich der Privilegien nicht mal bewusst sind.
Ja, das ist unstrittig,
muss ich sagen. Aber man könnte jetzt sozusagen argumentieren, und das ist ja auch dieses Check Your Privileges-Ding, aber ich glaube, hinter Check Your Privileges, was so ein gängiges Ding geworden ist, steckt nicht, man soll sich dafür schämen und man soll das nicht genießen können, sondern man soll sich dessen bewusst sein, vor allen Dingen im Umgang mit anderen, dass es nicht selbstverständlich ist.
Ja,
dass du als kleiner.
Aber was ist denn die Kritik daran, dass die Leute, die. Also, dass man quasi die Leute, die eh schon privilegiert sind, dass sie sich nicht deswegen noch besser fühlen sollen?
Nee, ich glaube, die Kritik ist, dass die Leute sozusagen das nicht für selbstverständlich halten sollen und bestimmte nicht noch mehr fordern sollen und nicht sozusagen. Nach dem Motto.
Ja, ja, verstehe.
Du stehst hier oben auf der Welt, da unten sind noch andere. Du müsstest vielleicht solidarischer sein. Ja. Du müsstest vielleicht mehr Verständnis haben. Du müsstest vielleicht weniger...
Und deine These ist jetzt, dass es ausreicht, sich dessen bewusst zu sein? Oder was
ist Nein, das? Meine These ist sozusagen, dass es nicht schlecht ist, seine Privilegien lieb zu haben und Nein. zu genießen und sich daran zu erfreuen und sich auch nicht dafür schämen
Aber
zu müssen.
Aber wer sagt das denn?
Das weiß ich nicht. Das könnte sozusagen so ein Gefühl sein, was daraus entsteht. Nach dem Motto, oh Mann, irgendwie... Ich finde, man sollte, wenn man die Gelegenheit hat, sich gut zu fühlen auf der Welt, dann sollte man die Gelegenheit nutzen.
Ein sehr kleines Beispiel für diese Grundattitüde ist, sich ab und zu mal, während man gesund ist, sich darüber zu freuen, dass man gesund ist. Ich meine jetzt nicht, sich vorzustellen, oh Gott, wie schlimm wäre es jetzt, Krebs zu haben. Ja, es wäre fucking schlimm. Aber Menschen, die gesund sind, können sich halt in aller Regel auch gar nicht so richtig vorstellen, was es wirklich bedeutet.
Ja.
Oder bedeuten würde.
Aber ich glaube, es funktioniert nicht.
Warte. Ich meine das wirklich im ganz Kleinen, wenn man krank ist, ganz normal krank, erkältet, Kopfschmerzen, Fieber, ja. Schnodder, Halsschmerzen, keine Ahnung, Gliederschmerzen, kranke Haut. Dann sehnt man sich ja ganz, ganz doll zu den Zeiten zurück, wo es nicht so war.
Ja.
Oder freut sich auf die nahe Zukunft, wo es bald wieder nicht so sein wird. Und dann gibt es kurz darauf immer so diese kurze Phase, wo man auch wirklich sich zurückerinnert und denkt, oh geil, jetzt geht das wieder, das ging jetzt vor 2 Tagen noch nicht. Aber spätestens 3 Tage danach ist das alles wieder vorbei. Wenn man sich aber diesen Gedankengang einmal bewusst macht, dann kann man sich auch in der jetzigen, wo wir jetzt zum Beispiel hier sitzen und das aufnehmen oder ihr da draußen, wenn ihr hoffentlich gesund seid, das hört, dass ihr euch jetzt einmal kurz bewusst macht, dass ihr keine Halsschmerzen habt, dass ihr irgendwie nicht krass übermüdet seid, dass euch nichts wehtut. Das allein.
Das habe ich neulich gemacht. Ich habe neulich, bin ich auf den Gedanken gekommen, ich weiß nicht warum, war auch zu Fuß unterwegs und habe gedacht, ich werde einen großen Teil meines restlichen Lebens, wird es mir körperlich schlechter gehen als jetzt. Und ich werde Dinge nicht tun können, die ich jetzt tun kann.
Ja.
Und dann habe ich so einen kurzen Sprint angesetzt, dann habe ich einen Luftsprung gemacht, mich im Sprung meine Hacken zusammengeschlagen.
Geil, sehr gut.
Und das war gut, aber ich hatte hinterher nicht das Gefühl, dass es wirklich was gebracht hat. Dass es wirklich einen Unterschied gemacht hat.
Auch nicht für den Moment?
Nee.
Also
es ist eher so, es gibt Momente, in denen ich mir meiner Körperlichkeit mich erfreue und mich vital fühle und das gut ist und das sind schöne Erinnerungen. Aber wenn ich sage, ich nehme mir jetzt vor, um das mal kurz zu genießen, klappt nicht so richtig.
Also ich hatte vor wenigen Tagen die Situation, man muss kurz dazu sagen, für die Menschen, die das nicht kennen, um in mein Wohnzimmer zu gelangen, was unterm Dach ist, muss man eine Treppe hochgehen und wenn man diese Treppe hochgeht, ist da in der Mitte so eine Säule und das Sofa steht schräg dahinter. Das heißt, man kann, wenn man sich anschleicht zum Beispiel,
wie eine Katze,
kann man da einfach rein, ohne dass die Person, die eventuell auf dem Sofa sitzt, das direkt mitbekommt.
Ja.
Und dann habe ich das so gemacht, dass ich, haben wir neulich drüber gesprochen, ich auf allen Vieren die Treppe hochgegangen bin und man konnte mich nicht sehen, aber ich habe mich angekündigt mit ungefähr den Worten, Achtung, ich komme jetzt und du wirst erstaunt sein. Und dann bin ich hinter der Säule hervorgekommen und ging auf allen Vieren und sagte, ich komme nämlich auf allen Vieren. Also mit Füßen und Händen auf dem Boden. Nicht mit den Knien, sondern mit den Füßen. Zack, 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 zack. Und dann bin ich war die Reaktion, ich bin erstaunt und überrascht. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, das werde ich in 50 Jahren auf jeden Fall nicht mehr können, wenn ich dann noch leben sollte.
Ja, richtig.
Und das hat mir gut getan, in dem Moment mir dessen bewusst zu sein. Auch, weiß ich nicht, ganz oft habe ich das, wenn ich auf einem Fuß stehe und mir eine Socke anziehe.
Anderen. Das kann ich schon nicht mehr richtig. Das ärgert mich total doll.
Das kannst du bestimmt, also, wenn du dich darauf konzentrierst.
Ja, aber kann
es
ich.
Geht nicht mehr
das.
So gut nebenbei.
Ja, genau.
Aber irgendwann wird es gar
Fuß
nicht mehr
geht's besser als auf dem anderen.
Ja, bist nee, du auf einem Fuß.
Es geht nicht mehr auf dem Fuß so gut, wenn ich das Gewicht verlage auf das, wo ich auf die Heizung geknallt bin, tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob es psychosomatisch ist oder ob das immer noch tatsächlich eine Nachwirkung ist. Aber wenn ich, es ist das Gleiche wie unter den Fuß so gucken. Das ist irgendwie auch unterschiedlich leicht. Ja, ist egal. Die Erkenntnis ist, es wird immer schlechter, man wird sich daran zurücksehen. Ich werde mich auch daran zurücksehen, nochmal einen Tag in meinem Leben verbringen können, wenn meine Kinder so alt sind, wie sie jetzt sind. Ich werde mir das so sehr wünschen.
Ja, ja.
Und das...
Ja, verstehe
ich. Die Lösung ist einfach so viele tolle Erinnerungen wie nur möglich anzuschaffen.
Und ich glaube, es hilft, wenn man sich solcher Kleinigkeiten, vermeintlicher Kleinigkeiten, in dem Moment bewusst ist, wo sie passieren.
Ich habe doch von dem Konzert von Pale erzählt,
ja.
Diesem besonderen Konzert. Und es gibt ein Lied auf dem Album, das ist das Einzige, was ich ein bisschen langweilig fand. Das haben sie aber auch live gespielt und er hat dazu erzählt, dass das ein Lied für seine Kinder ist. Und die waren ja auch im Publikum. Und dann habe ich das Lied und er hat das alleine performt. Und es war sehr schön. Und seitdem mag ich das Lied auch lieber. Und da drin gibt es die Zeile, die etwas kitschig ist, aber die mich irgendwie ein bisschen getroffen hat, ist "The way you spend your days is the way you spend your life."
Oh, hübsch.
Und das auch noch an die Kinder gerichtet und mit dem Text dazu im Kontext ist sehr, sehr stark und schön. Und das ist schon so, dass ich manchmal ein bisschen schlucken muss, weil es gibt viele Tage, die ich nicht so verbringe, wie ich mein Leben verbringen will. Und es ist halt einfach die alte Weisheit wieder neu verpackt, dass man sozusagen nicht bis morgen warten, nicht nur für morgen planen sollte, dass man eine schöne Zukunft hat, sondern dass man auch dafür sorgen soll, dass man jetzt was vom Leben hat. Gerade jetzt, wo man genießen kann.
So wie es Jack Dawson sagte, weil jeder Tag zählt. Hört, hört. Jeder Tag zählt. Cherry.
Kling.
Ja. Angestoßen. Kennst du Jack Dawson?
Ja.
Ja. Der hatte es raus.
Oh, Mann.
Enjoy your life to the fullest. Und das geht nur an den einen Tag. Du kannst nicht immer so viel hin und her. Du
musst mein Rücken ist irgendwie, macht mir Schwierigkeiten. Ich sag dir, dass das zwickt und knatscht und ich brauche Bewegung.
Es ist auch interessant, wie gut Bewegung tut, wenn es einem nicht gut geht. Kann ich auch mal sagen. Ich habe jetzt viel rumgehangen in meinem Urlaub und nach 2 Tagen oder 3 spätestens tut mir der Rücken weh. Mich mega doll. Und dann muss ich mich bewegen. Sport, spazieren.
Sport hilft.
Das war früher auch anders. Pass auf, Benni, ich möchte mal jetzt nochmal 2 Sachen aufnehmen. 2 Fäden. Und sie miteinander verknoten. Und das Ganze mache ich 2-mal. Die erste Verknotung findet statt zwischen Eminem und Jan Holst. Der nämlich mal im Musikunterricht ein Referat hielt über Eminem. Da kannte ich schon Stan, aber nicht viel mehr.
Ja.
Und dann hat er ein bisschen Eminem vorgestellt und einen Beispielsong gespielt. Und dieser Beispielsong heißt Kim.
Ja.
Und wir haben über düstere Musik gesprochen.
Das hast du ja schon mal erzählt, weiß ich auch im Podcast, aber ich kenne die Story.
Cannot go any darker than this.
Kim, ja.
Weil einfach man Zeuge eines Ehestreits wird, der in einem Femizid endet.
Ja.
Und es ist sehr, sehr, sehr explizit und psychotisch anmutend. Das ist eine. Und der nächste, die nächsten Fäden, die ich aufnehme und zusammenzwirbel, wir haben über Vergangenheit und Erinnerungen gesprochen. Du hast über WOM gesprochen.
Ja.
Ich habe über die Toten Hosen gesprochen und den Tod von Wölli, dem Schlagzeuger.
Richtig.
Und der Nachfolgeschlagzeuger heißt
Jan.
WOM. Und mit dieser Information überlasse ich dir als heutigen MC, was du ganz gut gemacht hast, Master of Ceremony. Zwischendrin hast du es vergessen, aber unterm Strich
habe ich
das Gefühl gehabt, mich an eine starke Bärenschulter anlehnen zu dürfen. Und dafür möchte ich mich bedanken. Und ich habe für heute nichts weiteres.
Ich müsste jetzt neue Sachen aufmachen, aber ich finde, wir sind jetzt so tief in unserer wohligen Kindheits- und Gegenwarts- und Zukunftspsyche angekommen. Da möchte ich jetzt nicht noch über Currywurst und Schwimmbäder und Windräder reden.
Das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen.
Denke ich auch. Wir haben noch einige Podcasts vor uns.
Es wird schon wieder geschimpft, dass wir zu wenig Zwischenfolgen raushauen.
Vielleicht
gibt es ja nächsten Freitag eine.
Es gibt ja was Schlimmeres, als dafür angeschimpft zu werden, dass man zu wenig Content rausknallt als Content Creator.
Besser als umgekehrt auf
jeden Fall. Nie so viel. Das ist so kacke.
Sonst werden wir zu Netflix. Das wollen wir auch nicht.
Nein, wir wollen nicht zu Netflix werden. Wir wollen eure beleuchteten Brüder bleiben. Das ist gut so. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Nacht. Und du bleibst ja noch bis 4 Uhr. Da ist noch einiges drin.
Ein bisschen machen wir noch. Ich wünsche mir zum Abschluss dieser Folge, dass du den ZuhörerInnen da draußen erklärst, in was für einer Position du dich gerade befindest.
Es ist eine Art Schneidersitz, bei der man aber nach unten hin keinen Boden hat. Also, man hat...
Perfekt, so lassen wir es. So lassen wir das. Das ist, ja, vielleicht kann das ja mal jemand malen.
Zeichnen, bitte, genau. Okay, das war's von mir, was war's von dir? Schöne Folge, ich freue mich auf die nächste.
Ich möchte mich nochmal entschuldigen, das alles, was ich über White Lotus erzählt habe, war super lame. Entweder erzähle ich es, muss ich da mehr ins Detail gehen oder es lassen.
Das war
super oberflächlich.
Ich habe das immer, wenn du in den Folgen über Serien sprichst,
ja,
denke ich immer, oh nee, das ist zu lang und zu lame. Und immer, wenn ich es höre, stürzt mich gar nicht. Weil es auch kürzer ist, als man denkt.
Ja. Weil es dir länger, beim ersten Zuhören kommst du nämlich länger
ja
vor. Aber du musst bedenken, das ist für alle da draußen das erste Zuhören.
Nee, aber beim ersten Zuhören habe ich die anderen im Kopf mit an der Stelle.
Mhm.
Und wenn ich selber höre, bin ich der einzige Rezipient.
Mhm.
Und dann ist es einfach nicht so schlimm.
Denkst du beim Hören nie daran, wie das andere auch so?
Nur mehr beim Aufnehmen als beim Hören.
Spannend, okay.
Glaube ich. Ja, ich glaube schon.
Mhm. Könnte sein. könnte sein. Haben wir auch das noch untergebracht im Podcast. Geht mir in die Sauna. Das tut gut, wenn ihr das gut abkönnt und mögt. Ja. Wenn nicht, macht was anderes. Eine Sache muss ich noch ganz kurz erzählen. Auch das ist ein Callback. Wir haben über Massagen gesprochen und dass ich das noch nie außerhalb vom hier mit dem heißen Stein. Wie heißt das?
Hatabi. Hotstone.
Hotstone. Nein. Mann.
Wasabi.
Nicht Wasabi. Hammam.
Hammam. Ach so, ja. Hammam.
Wie kommst du bei heißer Stein nicht auf Hammam, wenn du das Wort
kennst? Ich dachte, du meinst eine wirklich, es gibt ja eine Hotstone-Massage, wo die auf den Rücken gelegt werden, diese kleinen Steinchen.
Aber wir haben doch auch über Hammam
gesprochen. Ja, hatte ich vergessen.
Hattest du vergessen, egal. Also, ich habe kürzlich ja offiziell meinen Bachelor erfolgreich hinter mich gebracht. Und als Geschenk dafür habe ich von meinen Eltern für das Wabali in Glinde einen Gutschein bekommen für mich und meine Frau, wo der Eintritt drin ist. Und für beide Personen, also eine Paarmassage von 25 Minuten.
Ja.
Und ich will das nicht.
Ja.
Ich will das einfach nicht. Ja. Aber meine Frau freut sich darüber sehr. Und ich habe schon gesagt, naja gut, dann frag doch mal nach. Sie hat dann gesagt, sie ruft da an, ob sie einfach 50 Minuten machen kann.
Ja.
Weil wenn zweimal 25 Minuten bezahlt sind, kann man ja auch eine Person dann 50 Minuten massieren. Geht natürlich nicht. Und auch sie kann mit dem Gutschein nicht eine Einzelmassage buchen. Die müssen sie bezahlen.
Aber das kann sie nicht einfach jemand anderen mitnehmen?
Zum Massieren. Irgendeine fremde Person.
Ja,
das würde vielleicht gehen.
Eine Freundin.
Ja, ich will schon mit ins Wabali, aber ich will, dann muss die Freundin sozusagen Eintritt bezahlen
für andere Sachen, weißt du? Okay, ja.
Also das, das würde gehen. Wahrscheinlich würde es einfach jetzt so sein, dass wir, wenn wir ins Wabali fahren und den einlösen, dass wir, ich weiß nicht, wie wir das lösen, das ist alles scheiße.
Ich habe übrigens den ersten Gutschein meiner Gutscheinsammlung endlich eingelöst.
Und, was war's?
Thalia. War einfach.
Ein Buch. Tomorrow. Genau. Die Kreise schließen
sich. Die Kreise schließen sich auch tatsächlich jetzt nach dieser etwas deprimierenden und profanen Massage-Story, die gut in den Podcast passt, aber irgendwie schlecht die Folge abschließt, möchte ich nochmal sagen, unter dem Eindruck dieses Buches stand ich neulich im Flur meines Büros, bin rausgegangen und habe gedacht, weil ich irgendwie kurz davor war, wieder in die Bahn zu steigen, das Buch zu lesen, wie wunderschön es ist, mit wie viele tolle Sachen Menschen erschaffen haben, mit denen man sich beschäftigen kann. Was für eine Abundance of Greatness da draußen ist, die einen so doll das Gemüt streicheln, dass es unter den Horizont erweitern und einen glücklich machen und erfüllen, dass ich gedacht habe, toll, ich freue mich auf den Rest meines Lebens, weil ich einfach noch so viele weitere tolle Sachen lesen, hören, erleben, besprechen, machen darf.
Schön. Besser kann man nicht enden. Positiver wird es nicht mehr. Vielen lieben Dank, lieber Benni. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und die letzten Worte heute gebühren natürlich dir.
Natürlich.
Natürlich.
Weil ich der MC bin. Weil
du der MC bist.
Liebe Leute, an den Empfangsgeräten, gehabt euch wohl.